Und auch über Emotionen, ob wir in der Soziologie nicht irgendwie ein bisschen zu emotionsblind sind und uns mehr den Affekten widmen müssen. Also ich sehe das gerade methodisch in einem anderen Forschungsprojekt, aber ich denke auch bei diesen Debatten, also irgendwie gibt es da ja so dicke Bretter zu bohren, was dieses Thema Care, aber auch Gewalt gegen Frauen angeht. Und vielleicht müssen wir uns das nochmal anders anschauen, ja, und sowas mit einpreisen. Und vielleicht sind wir da so ein bisschen zu sehr an so naturwissenschaftlichen Idealen oder so an quantitativen Idealen orientiert, wo wir einfach mal anders rein müssen in solche Debatten. Ich weiß es nicht, wie ihr das seht. Also fehlen der Soziologie vielleicht die Gefühle.
Musi Sociology. Gesellschaft durch Musik verstehen.
Staffel 6. Emotion. Emotion, Emotion, Emotion! Herzlich willkommen bei Musi Sociology, dem Podcast, wo wir entweder mit KünstlerInnen über Gesellschaft sprechen oder, das ist unser eigentliches Kerngeschäft, mit SozialwissenschaftlerInnen über Musik. Beides kommt meist aufs selbe heraus. Es ist sehr musikalisch und es hat immer irgendwas mit Menschen zu tun und wie sie miteinander wirken und wie Musik das alles auffängt oder auch nicht und wie Theorien, soziologische oder andere auch das erklären können. Wir, das sind einmal ich, André Knabe und mein Co-Host Daniel Kubiak. Hallo Daniel.
Hallo André. Ja, schön, dass wir wieder da sind. Wir haben Glück, unsere Aufnahme findet 2 Tage nach dieser super heißen Hitzewelle statt und wir haben einigermaßen kühle Büros.
Oh ja, und ich war, ich hatte noch mehr Glück. Ich war auf einer Tagung der Landgeografinnen der Europäischen, habe mich da in andere Disziplinen reingeschummelt, in Porto. Und in Porto war es angenehm kühl. Aha. Und ich durfte dort Fußballspiele sehen. Unter anderem durfte ich Portugal natürlich siegen sehen beim Public Viewing und ich war hin und weg wie sanft das da ist. Die feiern einfach, das ist irgendwie, man wird da umarmt, alle sind fröhlich. Das war einfach ein schönes sich fallen lassen. Und ich habe danach gedacht, ich weiß nicht, ob ich deutsche Fans schon mal so warm sich in den Armen einfach liegen sehen habe.
Das kennt man als jemand, der unweit des Ostseestadions von Hansa Rostock entfernt wohnt. Wahrscheinlich.
Ich kenne hier ganz nicht andere Sachen. Genau. Ich kenne hier Fanmärsche mit viel, viel Pyro und sehr viel Nebel und Geschrei und männlichem Gehabe.
Männer mit verschränkten Armen. Das ist eigentlich eine super gute Überleitung, nämlich zugleich, also sowohl zum Thema als auch zum Gast, die uns ja auch schon zuhört. Unser Thema ist nämlich, wir starten ja eine neue Staffel und dieses Thema ist Emotion, Soziologie der Emotionen, Emotionen und Soziologie, Emotionen und Musik. Und wir haben uns einen Gast eingeladen, die wahrscheinlich auch nicht unweit vom Ruhrstadion in Bochum sitzt. Sie sagt, ja, sie macht die Finger hoch. Katja Sabich, die Professorin für, oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt, doch, Professorin für Geschlechtersoziologie.
Ja.
Ganz klassischer Titel. Schon seit 2008 erst Juniorprofessur und dann seit 2015 auf einer W3, glaube ich, Professur. Nee,
leider W2. Aber alles gut. Ja.
Aber Professur.
Genau.
Vielleicht für die, die sich nicht so im Wissenschaftssystem auskennen, W3 wird etwas besser bezahlt als W2. genau. Und du bist in Bochum.
Genau, ich bin in Bochum. Ich sitze nicht so ganz nah am Ruhrstadion, aber ich wohne tatsächlich in Düsseldorf und da sitze ich recht nah an unserem kleinen Stadion, wo die Regionalliga West spielt. Also ich bin ja auch sehr, das ist ja eigentlich schon Profifußball, aber auch sehr am Amateurfußball interessiert. Ah, deshalb passt das ganz gut, ja. Genau, und ich habe hier die Professur für Gender Studies. Die ist so ein bisschen interdisziplinärer ausgelegt, aber ich bin hier auch in der Soziologie beheimatet und habe auch Soziologie in Bielefeld studiert.
Genau, genau, in Bielefeld studiert und man sieht auf deiner, das finde ich interessant, weil nicht viele Leute schreiben, wo sie Abitur gemacht haben, aber du schreibst es auf deiner Homepage in Lennestadt.
So, in Sauerland.
Also du kennst dich auch mit Mittel- und wahrscheinlich eine Kleinstadt sogar.
Mit
Kleinstädten aus, was ja uns in unserem vorherigen, also unserer Staffel, vorherige Staffel war Stadt-Land-Raum, also die Unterschiede zwischen Großstadt und bei dir ist es sozusagen immer größer geworden.
Bei mir ist es immer größer geworden und ich bin auch die erste aus unserer Familie, die studiert. Und es wurde tatsächlich, ich komme aus einem ganz kleinen Dorf, auch so ein bisschen komisch beäugt, als ich dann in die große, weite Welt nach Bielefeld gegangen bin zum Studieren. Und noch heute sagen so ältere Frauen bei uns aus dem Dorf, ach ja, das Katja, das lernt noch, ne, das ist noch an der Uni. Und ich sage immer, genau, ich lerne noch an der Uni. Das ist ganz, ganz witzig, ja.
Eigentlich ein großes Privileg auch unseres Berufs.
Ja, voll.
Und das ist schon Sauerland. Ich dachte, das ist noch so, okay, dann bist du ja mit Friedrich Merz.
Ja, genau. Ja. Die Mutter einer Freundin von mir ist mit Friedrich Merz im Kegelclub, kann man so sagen. Ja.
Mhm. Der kegelt noch, der bohlt nicht.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe heute nur so gelacht, weil ich habe natürlich zur Vorbereitung einen Fußball-Podcast auf der Autobahn gehört, und zwar den von 11 Freunde.
Ja.
Den kann man sich immer sehr schön anhören, und die haben heute Morgen die Twitter-Nachricht von Friedrich Merz analysiert, wo er der Fußballnationalmannschaft gratuliert, für was für ein Spiel sie doch gemacht haben. Und deshalb musste ich gerade auch lachen, dass Friedrich Merz heute Morgen so viel Thema ist.
Das ist so lustig. Da sagt er mal was Nettes und setzt sich doch wieder in die Nessel. Nee, ich fand es einfach nur lustig. Ich meine, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist es auch schon wieder vergessen wahrscheinlich. Ja. Aber da sagt Friedrich Merz ausnahmsweise mal was Nettes und ist dann auch nicht richtig.
Genau.
Also vielleicht kurz zum Kontext. Ne? Also wir nehmen am 1. Juli auf. Die deutsche Nationalmannschaft ist vor 2 Tagen gegen Paraguay ausgeschieden im 16-Finale. Philipp Köster hat auch sehr schön gesagt, der Positive ist, noch nie hat eine deutsche Nationalmannschaft das ins 16-Finale geschafft.
Ja.
Aber die schlechte Nachricht ist, noch nie hat eine deutsche Nationalmannschaft das 16-Finale überstanden. Und genau, und das ist nämlich ein Thema, was wir auch besprechen wollen, weil es eben auch um Emotionen und Fußball gleich gehen wird. Aber wie ist das denn bei dir, Katja? Guckst du Fußball und bist dann auch emotional ergriffen von?
Ja, schon. Also ich gucke Fußball. Ich wäre jetzt nicht der Telefonjoker bei Günther Jauch, ne? Also ich habe jetzt nicht so ein großes Fachwissen. Ich versuche, mich da so ein bisschen reinzudenken in dieses Rabbit Hole aus Taktiken und sowas alles. Deshalb höre ich ganz gerne eben zum Beispiel 11 Freunde. Ich interessiere mich tatsächlich eher für die Fußballkultur. Für das Drumherum, für die Diskurse, die sich da so drumherum spannen, oder dieses Phänomen, was Nina Degele so schön nochmal gesagt hat, dass Fußball eben verbindet durch Ausgrenzung. Also sowas interessiert mich. Und privat schaue ich mir Kreisliga A Düsseldorf an. Also ich bin da öfter mal auf dem Platz, das ist auch nicht so weit von uns, weil ich da mein
Hund... Ist das denn trotzdem die Fortuna oder ist das noch eine andere Düsseldorf-Mannschaft?
Ja, das ist Düsseldorf-Gerresheim, das ist so ein kleiner Stadtteil, genau. Ja. Das ist also Kreisliga A ist jetzt, also mein Mann rümpft nur noch die Nase, der wird da niemals hingehen. Aber ich gehe da mit Hund und FreundInnen hin, und das ist eben so auch, finde ich, sehr schön, diese Vergemeinschaftung, ne? Die man sozusagen im Fußball dann spürt und so ein bisschen nach Hause kommt. Der Trainer gibt einem die Hand und dann guckt man sich das an und man ärgert sich gemeinsam. Ihr kennt das alles, ne? Also deshalb bin ich privat so ein bisschen unterwegs auf Fußballplätzen, aber eher im Amateurbereich und auch eher bei Frauen, ne? Also Frauenfußball.
Das ist ja toll. Das ist ganz ähnlich, also parallel, oder ich fühle mich so ein bisschen beschrieben in deiner Beschreibung, dass ich mich auch eigentlich vor allem für Fußball interessiere, wenn es eigentlich um Gesellschaft geht. Deshalb finde ich so eine Weltmeisterschaft, das ist für mich ganz schwer zu ignorieren. Das ist halt so irre, was da passiert. Und auch gerade, dass es an diesem Ort ist, zu dieser politisch brisanten Zeit, und wenn dann so kleine Underdogs da irgendwo am Stadion da groß rauskommen, wenn Bosnien-Herzegowina nicht nur dahin fahren kann, sondern auch noch ein Spiel gewinnt, und also was, das ist ja unglaublich, genau. Und so kleine Vereine, wir hatten schon gesagt, hier Hansa Rostock ist für mich jetzt irgendwie nicht unbedingt so der Wohlfühlort da im Stadion, aber wir haben hier in Rostock zum Beispiel den IFC, den Internationalen Fußballverein. Den gab es mal vor 100 Jahren und irgendwer hat gefunden, dass man den wiederbeleben kann. Und der hat sich dann hier quasi, ist der älteste Verein, der älteste Traditionsverein mindestens in Rostock, wenn nicht in MV, aber hat auch zwischendurch lag der ein paar Jahrzehnte brach und wurde jetzt wiederbelebt. Das ist eben so ein inklusiver Verein für alle. Und da machen wir auch so Kreisligaspiele großen Spaß.
Also was ich halt super spannend finde, ist, weil ihr das jetzt schon so auf Gesellschaft gehoben habt und ja. auch den Tweet von Friedrich Merz, wo ich ja gelernt habe, den schreibt er nicht selbst. Also offensichtlich, er ist schon quasi zurückgezogen. Also es gibt wohl schon eine Aussage, dass okay. Der versehentlich gesendet worden sei.
Das wird ja immer schlimmer, Leute.
Ich kann mir richtig vorstellen, sie hatten verschiedene Tweets, je nachdem, wie das Spiel ausgeht. Ja. Und es war aus Versehen der Tweet für knapp gewonnen, obwohl gut gespielt. Aber es war ja eigentlich, ehrlich, wenn man ehrlich ist, doch nicht so gut gespielt. Aber was ich da eigentlich spannend finde, ist, ich bin sehr im Fußball und ich gucke gerade sehr, sehr viel und ich gucke auch sehr viel Magenta TV. Und bei Magenta TV gibt es als Experten Tobi Schweinsteiger, der Bruder von Bastian Schweinsteiger. Ach. Was erstmal sehr interessant ist, weil Tobi Schweinsteiger so viel smarter ist als sein Bruder, offen aber als Fußballer nicht ganz so gut war wie sein Bruder, also so. Aber an sich höre ich dem sehr gerne zu. Aber der hat gestern wirklich 10 Minuten lang einen Rant gemacht darauf, dass man an der Fußballnationalmannschaft und ihrer Leistungsverweigerung erkennen würde, dass auch die Gesellschaft in Deutschland ja nicht mehr so auf Leistung aus sei und dass man nicht mehr kritisiert, wenn jemand Leistung bringt und dass das sozusagen ein gesellschaftliches Abbild sei. Und das fand ich, erstens fand ich das spannend, weil das, glaube ich, oft passiert, dass man Fußballergebnisse versucht, gesellschaftlich zu erklären und immer so einen Übertrag auf Gesellschaft zu machen. Mhm. Und zweitens finde ich aber auch noch lustig, dass ja der Kanzler, den man ja vorwirft, dass er alle beleidigt, weil sie keine Leistung bringen, jetzt aber gerade diese Nationalmannschaft, die jetzt wirklich nicht so gut gespielt hat gegen Paraguay, der nun aber Leistung unterstellt. Wo ich so ein bisschen als Bürger gedacht habe, okay, jetzt bin ich so ein bisschen aus dem Druck wieder entlassen, ich muss anscheinend doch nicht so viel Leistung bringen, damit der Kanzler auf mich stolz ist. Aber was an Fußball passiert, dass das dann zu gesellschaftlichen Großerklärungen gemacht wird, das finde ich eigentlich total spannend, oder?
Finde ich auch total spannend. Und das wirklich Witzige ist ja dann immer, dass es so brisant politisch dann doch alles ist. Ja, also jetzt die WM in den USA, damals Katar, oder wir tragen irgendwelche Regenbogenbinden und dann hat das aber uns die WM versaut. Also alle diese Diskussionen sind brisant politisch und immer wird dann gesagt, wenn es so ans Eingemachte geht, naja, nee, das ist aber nur Fußball. Ja. Also wir haben da so eine Zweischneidigkeit, das finde ich auch total interessant. Fußball muss eben für viele Dinge herhalten und ehrlich gesagt, auch in der Wissenschaft, ne? Also dieses Seminar, was ich auch mache über geschlechtersoziologische Fußballforschung, man kann da einfach total viel zeigen an diesem Phänomen, auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Und es ist so anschlussfähig, weil auch irgendwie alle was damit anfangen können. Ne? Das ist ganz interessant. Ja. Also eignet sich so ein bisschen als Brücke für so ganz viele Diskussionen.
Ja. Auch soziologisch, da geht es um Druck, um Erwartungen. Ja. Um so eine öffentliche Meinung, so eine Popularität, die ganz schnell in alle möglichen Richtungen schnellen kann. Dann werden wieder kulturelle Muster über irgendwas gelegt, ja. Also wer singt bei der Nationalhymne mit, wer nicht, wer kommt, wer hat welche Ursprünge.
Allerdings interessanter Fun Fact, bei der Nationalhymne haben gegen Paraguay wirklich alle mitgesungen. Und ich habe ja eine These, seitdem die alle mitsingen, seitdem läuft es nicht mehr. Also als Özil damals noch nicht mitgesungen hat, sind sie Weltmeister geworden.
Ja. Wahrscheinlich, ja. Ja, das genau. Was wird wann relevant auch, ne? Also in welchem Moment holt man welche Kategorie, also braucht man, um irgendwas zu erklären?
Absolut, ja.
Und Katja, wir haben dich ja auch, also ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, unter anderem, weil ich das WDR-Interview gehört habe mit dir, wo du über Emotionen und Fußball und Männlichkeit auch gesprochen hast. Genau. Das war nur so ein ganz kurzes Interview. Aber vielleicht kannst du da mal so ein bisschen zu ausholen. Oder vielleicht sag mal, wollen wir erst den Song hören und dann holen wir dazu aus? Oder wollen wir erst dazu ausholen und dann noch den Song hören, den du dazu mitgebracht hast?
Wie ihr meint. Also wir können erst den Song hören, weil ich finde, der transportiert schon ganz viel, oder?
Okay. Ja. Okay, dann gehen wir mal zum Song. Und es ist deswegen ganz passend, weil heute ist ja der 1. Juli, die Folge kommt später raus, aber heute um 18 Uhr spielt England gegen Kongo. Und wir haben einen Song, der die englische Nationalmannschaft vor 30 Jahren betrachtet. Football's Coming Home. Genau, wir hören jetzt erstmal rein.
They're so sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play, 'cause I remember three nights on the shirt. Jewels remain still gleaming, 30 years of hurt never stopped me dreaming. So many jokes, so many sneers, but all those old souvenirs wear you down through the years. But I still see that tackle by Moore, and when Lineker scored, Bobby Belt in the ball, and Norby Dabbs in three lights on the shirt. Jules Rimet still gleaming, 30 years of hurt never stopped me dreaming.
England has done it! Und dann würde ich dich einfach fragen, warum diesen Song?
Genau, also ich glaube, wir drei lachen schon, wenn wir den hören, weil das einfach
ja, ganz welchen viel Song sonst, ne? Also
so, eigentlich schon, welchen Song sonst?
Aber heute früh lief im Edeka ja. An Tagen wie diesen von den Toten Hosen.
Ah, ja, natürlich.
Der ja gar kein Fußballsong ist.
Aber irgendwie schon auch. Ja. Ne? Also man kann viel zu Fußballsongs machen. Ich glaube tatsächlich, es ist so ein Zusammenhalt und so eine Nostalgie. Ja, und auch so ganz viele Mythen, die da transportiert werden über den Fußball. Und mein Eingangstor, sag ich mal, zum Fußball war tatsächlich die Männlichkeitsforschung. Mhm. Weil wir mit der Politikwissenschaftlerin Eva Kreisky durchaus sagen können, es ist ein Männerbund. Das könnte ich noch genauer erklären. Natürlich gibt es Frauenfußball, es gibt viele weibliche Fans, Flinterfans etc. Aber diese Struktur ist doch sehr ausgrenzend bezüglich, also so eine doppelte Distinktion bezüglich Homosexualität zum Beispiel, aber auch Frauen. Ne? Also es gibt viel Sexismus in Stadien, das wissen wir. Wir haben da ja einige Erhebungen auch. Und trotzdem ist es so, dass das, was sonst immer ausgeschlossen wird, die Emotionen, ne? Also Männer und Emotionalität ist ja wirklich auch ein großes Thema, eher nicht so, außer vielleicht Wut und Durchsetzungsvermögen oder so. Die Emotion ist da gewollt. Und die ist auch wirklich eigentlich Teil dieses großen, ernsten Spiels, würde Bourdieu sagen, ja. Weil durch die Emotionen im Fußball, durch die Trauer und die Wut und die Freude natürlich auch diese ganze Kommerzialisierung überhaupt erst beginnen kann. Ne? Deshalb verkauft sich Fußball ja so gut. Deshalb sitzen wir hier und ich lache schon den ganzen Morgen, weil ich ja Podcast gehört habe und das irgendwie auch alles so lustig finde, diese ganzen Ereignisse rund um die WM. Und Fußball erlaubt Männern eben aber auch noch ein bisschen mehr. Also wenn ich jetzt gehört habe, ihr habt über Räume gesprochen auch, ne? Ist Fußball oder der Platz ganz männlichkeitstheoretisch ein ganz interessanter Raum. Da ist alles erlaubt. Die dürfen sich in den Armen liegen, die küssen sich, sie, weiß ich nicht, liegen alle übereinander und 10 Meter weiter unter der Dusche ist das halt nicht mehr so. Ne? Mhm. Also dieses Stadion ist auch sozusagen segregiert irgendwie in verschiedene Gefühlszonen. Wo ist was machbar und erlaubt und wo nicht. Und ich finde so dieses Konglomerat aus Fußball muss Emotion sein, damit es sich verkauft. Also diese ganze kapitalistischen, verrückten Dinge, die da passieren. Und gleichzeitig ist es aber auch das, was uns so fasziniert, persönlich, und mich sozusagen als Männlichkeitsforscherin, weil das irgendwie ein anderer Raum ist. Also es ist einfach interessant. Ja.
Ja. Und würdest du jetzt sagen, dass, also es gibt jetzt so die These, dass dass der Fußball auch ein bisschen rettet davor, dass diese Emotionen, die Männer dort haben, sonst in Gesellschaft durch Kriege, Nationalismus und was auch immer ausgetragen worden werden. Es ist ja so eine These, die man immer wieder hört. Und im Stadion kann man das sein. Also das kenne ich auch. Also ich kurze Anekdote, 2006 war ich im Stadion gegen Argentinien, Viertelfinale, und der Nachbar neben mir hat geraucht und es war verboten im Stadion zu der Zeit schon. Und ich habe den so ein bisschen so auf eine sehr deutsche Art und Weise, also ne, auch ein deutscher Fan, und ich habe den so ein bisschen so, hey, hier ist verboten, und er so, hey, was willst du denn? Und nach dem Elfmeterfinale lagen wir uns dann in den Armen. Mhm. Also genau das, was du beschreibst, das funktioniert tatsächlich. Aber schützt das jetzt, dass das da ausgelebt werden kann? Oder wird das dann, oder wie ist das? Also wird das nach außen getragen oder nicht? Oder?
Ja, also zwei Dinge. Es ist schon dieser Wettbewerbscharakter, was das Ganze, also Wettbewerb, das sagt ja auch der Soziologe Michael Meuser, ist so ein bisschen männliches Strukturprinzip. Da findet auch die Sozialisation von Jungen statt, ne, in so wettbewerblichen Verfahren. Und das haben wir natürlich im Fußball. Und auch diese Binarität, ne, also von Kampfgeist. Also es gibt ja immer Gegner und das spielt sich so hoch und das wird durch die Fangesänge auch nochmal so unterstrichen. Also wir haben immer so einen Wettbewerb und gleichzeitig aber auch diese Vergemeinschaftung. Und das macht das, glaube ich, so interessant, ne? Also, dass da so eine Art ernstes Spiel und Kampf auch stattfindet auf den Rängen, auf dem Platz, die Fans gegen, die einen Fans gegen die anderen Fans etc. Ich würde sagen, das ist so ein Spielfeld, wo solche Emotionen auch ausgelebt werden können. Aber ich habe wieder viel gelernt in meinem geschlechtersoziologischen Fußballseminar, dass zum Beispiel, wenn, es gibt eine Erhebung in England, wenn der Heimatverein verliert und die Männer nach Hause kommen, steigt wohl die Zahl häuslicher Gewalt. Ja. Also. Okay. Ja. Genau, das war mir eigentlich gar nicht so klar und ich bin immer froh, wenn ich so Lehrforschungsseminare mache, dass die Studierenden mir dann sowas auch präsentieren und deshalb würde ich sagen, es ist vielleicht auch ein Katalysator tatsächlich für eine gewaltvolle Männlichkeit und dieser Wettbewerb, der ja an dem ja nichts auszusetzen ist, der könnte sich auch noch oder auch die Vergemeinschaftung nochmal extrem ausformen, nämlich eine ganz extreme Form der Vergemeinschaftung ist natürlich die gemeinsame Gewalt gegen Fans oder gegen die Polizei oder sowas. Ne? Also wir haben da einfach immer dieses Strukturprinzip, was sich ganz gut durchdeklinieren lässt. Immer diese Abgrenzung, aber auch so eine große Solidarität, ne, und Kameradschaft oder sowas. Ja, also es hat schon viel von diesem Männerbund, was Eva Kreisky meinte, der ja eigentlich schon so ein bisschen mehr so Burschenschaften oder das Militär oder so meint, ne? Aber so ein ähnliches, so einen ähnlichen Subtext, da haben wir eben auch im Fußball. Doch.
Das ist interessant. Ich habe auch eine Anekdote. Wir haben hier auch zur WM so eine Tippgruppe, wo wir dann da nebenbei uns so Sachen schreiben und da hat eine Freundin von mir geschrieben, ja, 2020 war sie sogar mal, gab es ein paar Nini-Sticker von ihr. Sie ist Torwartin in Steglitz und dann zeigte sie uns diesen Aufkleber, wir waren alle völlig aus dem Häuschen und sagen, was, ein Panini-Sticker, also gibt's da gar nicht und zeigt uns das Bild und so und dann schreibt sie aber im Kommentar dazu, ja, wir erste Frauenmannschaft aus der Regionalliga kommen auch schon direkt auf Seite 28 hinter den Ü50-Männern. tolles Ding.
Genau, so,
Das ist wahrscheinlich die Hierarchie oder das Machtverhältnis.
Absolut, absolut. Wir sehen das natürlich auch im Jugendbereich und so. Ne? Also wenn wir über Fußball reden, muss man natürlich vielleicht auch über den Jugendbereich und den Amateurfußball und den Breitensport und so sprechen. Da ist schon ein bisschen was passiert, dass eben auch Mädchenmannschaften gefördert werden. Aber wir haben natürlich gerade auf dem Profiniveau, das sind ja Welten, na, auf jeden Fall. Ja, klar.
Diese Studie, von der du gerade gesprochen hast, ich muss gestehen, dass ich das auch kenne, aber ich habe die nie gelesen. Ich kenne immer nur die Berichte darüber. Und wenn ich es richtig verstehe, dann ist es sogar noch ein bisschen komplizierter. Es ist so, dass es quasi immer mehr Gewalt gibt nach Fußballspielen. Und dass je nachdem, ob das Team gewinnt oder nicht gewinnt, in dieser Studie geht es meines Erachtens geht es um Nationalmannschaftsspiele in England. Und deswegen finde ich dieses 30 Years of Hurt in dem Song, den wir jetzt gerade gehört haben, ja nochmal interessant, ne? Also weil das ist ja ein Schmerz, der da wirklich, also den die schon sehr lange rumtragen und der Song ist 30 Jahre alt, also den die jetzt mittlerweile seit 60 Jahren rumtragen. Und dass es aber wohl so ist, wenn das Team verliert, dann steigt es um so und so viel Prozent und wenn das Team gewinnt, dann steigt es aber auch. Also dass es immer einen Anstieg gibt, aber dass je nachdem, ob das Team gewinnt oder verliert, das geringer ist und der Anstieg wahrscheinlich dann eben auch mit also die Männer bündigen das glaube ich auch, aber natürlich auch mit Alkohol und ähnlichen Dingen zu erklären ist, die dann ja damit reinspielen. Ne?
Ja, so. Absolut. Und insgesamt bei der Fankultur hatten wir ja in den letzten Jahren auch nochmal so eine eher so ein Drive hin zu einer mehr Gewalttätigkeit vielleicht, ja, aber vor allen Dingen auch eine professionellere Gewaltausübung. Also diejenigen, die sich wirklich kloppen wollen, die sind nicht mehr die Hooligans der 90er, die betrunken aufeinander eindreschen, sondern die gehen ins Gym, die gehen in Fight Clubs, ja, die werfen sich zum Teil auch Drogen ein und dann wird das dann nochmal eine ganz andere Form von Gewalt. Ne? Das finde ich eben auch interessant, wenn man sich nochmal die Entwicklung der Fankulturen anguckt. Ja.
Ja. Genau, 30 Years of Hurt ist ja in dem Song drin. Das ist natürlich irgendwie interessant, weil es ja für jetzt, ne, wenn wir jetzt aus einer deutschen Perspektive sprechen, dann haben wir glücklich, also dann ist es anscheinend gut, dass wir immer mal so alle 20, 30 Jahre mal immer ein ganz gutes Turnier haben und dann ist dieser Schmerz nicht da. Gleichzeitig finde ich das bei dieser Diskussion um Fußball, Europa und Weltmeisterschaft noch immer interessant, dass man ja schon merkt, dass die Politik auch immer so ein bisschen hofft auf gute Ergebnisse. Weil irgendwie so eine verrückte These entstanden ist, dass man glaubt, dass wenn die Nationalmannschaft gut spielt, dass dann auch im Land bessere Stimmung ist und das sich auch politisch dann kapitalisieren lässt. Und ich finde es deswegen total interessant, weil wenn ich so an die Geschichte denke, 1990 Weltmeister, 1992 Rostock-Lichtenhagen.
Ja.
2014 Weltmeister, 2015 Pegida in Dresden auf der Straße, 2017 die AfD im Bundestag. Oder eben auch 2006 Sommermärchen und da ist schon lange der NSU unterwegs, ne? Im Land. Also dass diese Erzählung von die Stimmung im Land ist dann gut, wenn die Mannschaft gut spielt, auch so eine komische Erzählung irgendwie ist. Also ich glaube, es gibt genug, also gerade Leute, die unseren Podcast hören, wo viele sagen, ist besser, wenn Deutschland ausgeschieden ist. Ist besser für alle. So.
Ah, das ist total interessant. Also ich arbeite ja auch mit der Landesarbeitsgemeinschaft Fanprojekte zusammen, die ja eben ganz eng an den Fans sind und auch an diesen wirklich auch zum Teil verrückten Entwicklungen, die es da gerade gibt. Aber Rot-Weiß Essen ist ja zum Beispiel ein Verein, wo wir die meisten Faschos und Nazis haben. Also jetzt auch im Vergleich zu Ostdeutschland. Ne? Rot-Weiß Essen ist wirklich gekapert. Und die machen eine ganz gezielte Jugendarbeit. Ja, die setzen eben auf diese Karte, was wir vielleicht auch so schön finden am Fußball, den Zusammenhang. Zusammenhalt, ja, die Vergemeinschaftung, Identitätsbildung und all sowas. Und ich kann mir schon vorstellen, weil diese extremste Form der Vergemeinschaftung ist eine gemeinsame Gewaltausübung. Ne? Mhm. Ich würde das jetzt natürlich nicht mit Blick auf diese Akte des Terrors so analysieren, aber das geht schon ineinander über, glaube ich. Also dieses wirklich sich opfern für den Verein, sich opfern dann aber auch vielleicht für so eine Idee auf einmal, die daherkommt, ne? Wo auch die Fanprojekte total machtlos sind. Ne? Wir fahren heute zusammen mit dem Bus zum Auswärtsspiel und dann versuchen die natürlich irgendwie Kontakt und so aufzunehmen, aber das ist echt alles sehr, sehr schwierig, auch durch die sozialen Medien. Wir haben jetzt mittlerweile hier im Ruhrgebiet einige Influencer, die da ziemlich groß werden. Die sind nicht nur Fußballfans, die sind nicht nur, wie heißen das, Mixed Martial Arts Leute, sondern die sind auch Christen. Also die haben jetzt diese christlichen Werte da jetzt auch nochmal drin. Und für mich ist das wirklich ein Feld, was wir uns unbedingt genauer anschauen müssen, weil, also gut, als Geschlechtersoziologin und Männlichkeitsforscherin finde ich natürlich so diese Diskurse über junge Männer sehr, sehr interessant. Ne? Das ist natürlich, ne, wenn wir über die Menosphäre oder sowas sprechen oder auch über Fußball, die sind da schon irgendwie in den sozialen Medien so unterwegs und die kriegen das alles irgendwie auch reingespült. Was passiert denn da eigentlich? Und das, da ist man doch recht machtlos. Obwohl der Patrick Arnold von der LAG Fanprojekte immer sagt, nein, wir kriegen das schon hin. Der hat also irgendwie noch immer gute Laune und ich denke mir, boah, Rot-Weiß Essen, ey, geht nicht. Könnte ich gar nicht hingehen. Also da wird man auch gewaltvoll aus einer Kurve gestoßen oder so, wenn man da nicht die richtigen Sticker trägt. Ja.
Krass. Und die sind jetzt in die zweite Liga aufgestiegen, ne? Also die sind jetzt auch wieder ganz
oben
dabei.
Ja.
Und das, genau, die Hoffnung steckt dann halt, der Erfolg, der bringt dann wieder mehr Leute ins Stadion. Und weil man muss ja schon dazu sagen, also gerade diese sehr gewaltvollen Gruppen sind ja dann auch im Stadion die Minderheit, natürlich eine Minderheit, die natürlich sehr viel Macht hat, weil sie halt Gewalt ausübt. Also ich kenne das als Borussia Dortmund-Fan auch aus dem Westfalenstadion, dass dann einfach die 100 Neonazis, die da sind, dann natürlich auch, wenn die halt gewalttätig sind, dann auch gegenüber den 25.000, die auf der Süd.
Ich bin doch auch BVB-Fan.
Borussia Dortmund fällt mir fällt die Himmelsrichtung nicht ein. Das ist jetzt gerade peinlich. Auf der Südtribüne. Und trotzdem haben die natürlich eine krasse Macht, weil sie halt dann zwar weniger, aber sehr gewaltvoll sind. Aber ich finde halt dieses Verhältnis ja auch immer nochmal wichtig. Also gerade auch, um nochmal die Diskussion nochmal in eine andere Richtung zu bringen, weil ja, im Umfeld von Fußball gibt es viel Gewalt,
ja,
aber eigentlich hochgerechnet auf die Menschen, die sich alle für Fußball interessieren, ist es dann sozusagen ja prozentual ja doch gar nicht so viel. Also, dass wir manchmal auch in der Diskussion sehr stark auf diese Gewalt gucken und aber gar nicht auf die ganzen vielen, also ne, mein Fußballbesuch als irgendwie relativ gewaltloser Mensch, würde ich hoffen, mich selbst beschreiben zu können, zumindest physische Gewalt. Wir haben ja gleich noch einen Song, der nächste Song, da können wir nochmal über so ne verbale Gewalt und so sprechen, die da auch thematisiert wird. Aber zumindest gehe ich ja jetzt nicht hin, um mich zu kloppen. Und für mich ist es genau einfach nur ein wirklich gutes Erlebnis, zum Fußball zu gehen. Und ich gehe da auch mit meinen Kindern hin und meine Tochter würde auch nicht unbedingt alleine zu Hertha gehen. Also die würde sowieso nicht zu Hertha gehen, aber wir kriegen keine Karten für Union. Aber die ist dann schon froh, dass sie mit mir ist. Aber sie geht da auch gerne hin, weil sie auch das mag. Und wir prügeln uns dann nicht. Ne? Und dieser nicht gewaltvolle Fußballbesuch ist ja die Mehrheit.
Absolut.
So, ne? Die Mehrheitserfahrung.
Genau. Und das ist immer so ein bisschen auch die Orientierung am Spektakel. Ne? So, ja. Das ist klar. Also sowas ist dann eben auch viel im Vordergrund, ne? Wenn es zu solchen Polizeieinsätzen kommt und was weiß ich. Also diese ganzen Diskussionen über Gewalt im Fußball, die ist da. Aber ich würde auch sagen, wir haben sehr gute und schöne Stadionerlebnisse. Es ist unter den Fans vielleicht auch ein bisschen was passiert. Vielleicht ist man auch sensibler auf solche Aus- und Abgrenzungen oder man reagiert anders da drauf. Es gibt zum Beispiel, weiß ich nicht, antifaschistische Stadionführungen, antisexistische Stadionführungen und so. Also da passiert doch was im Fußball. Aber wenn wir uns so ein bisschen soziologisch den Fußball anschauen, auf den verschiedenen Ebenen, die wir analysieren könnten, ne? Also so eine Herrschaftsdimension, was die UEFA oder wäre oder der DFB, das kommt ja alles direkt aus der Hölle. Ne? Da kann man ja eher so einen True Crime Podcast oder sowas machen. Es gibt ja auch sozusagen im neo-institutionalistischen Sinne immer so diese, wir sind für Vielfalt und wir sind gegen Rassismus. Das kann man alles sehr schön untersuchen. Und ich glaube tatsächlich, das ist natürlich Window-Dressing, aber in den einzelnen Stadien passiert schon was. Mhm. Ja? Jetzt würden viele schwarze Spieler sagen, längst nicht genug. Also es gibt wirklich gute Vorschläge, wie man so ein DFB auch nochmal anders aufstellen könnte, was Antirassismus und sowas angeht. Aber es ist so ein bisschen eher im Diskurs. Ja, das würde ich schon sagen. Und es gibt das auf jeden Fall auch tolle Profifußballer, die jetzt in der dritten Liga sind. Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung, denn ich habe hier an der Fakultät einen Doktoranden, der spielt für Fortuna Köln. Die sind gerade aufgestiegen in die dritte Liga. Magenta TV gucken, sage ich nur. Und der promoviert zum Thema Sexismus im Fußball und mit einem Fokus auf Schiedsrichterinnen. Was der aber auch macht, und das jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, der geht in Schulen. Ne, als Profifußballer setzt sich dahin, Robin Afamefuna ist das, und erzählt vor allen Dingen eben den Jungs was über Fußball und Männlichkeit und seine eigene Biografie. Und dann denke ich mir immer, ja, das ist es. Ne? Weil wenn ich diese Jungs auch erreichen will, die vielleicht auch gerade so ein bisschen abdriften in so komische, traditionelle, zum Teil antifaschistische Narrative, dann habe ich da so ein tolles Vorbild. Ne? Dann sitzt der da und sagt, es geht auch anders und ich bin Profi und keine Ahnung. Also deshalb ist es schon irgendwie wichtig, dass wir da die Augen und Ohren aufhalten und auch solche Leute dann supporten, ne? Die so ein anderes Bild von Fußball auch transportieren und sagen, es ist wirklich mehr als weiß, heterosexuell und gewaltvoll. So,
ne? Ich würde da gerne nochmal nochmal drauf hinkommen. Jetzt haben wir ganz viel über gleich über diese negativen Aspekte von Männlichkeit und auch so Dominanz von bestimmten Gruppen im Stadion und so gesprochen. Aber was ist denn so ein Fußballstadion oder dieser ganze Zirkus darum herum? Was ist denn das für ein besonderer Ort, an dem meines Erachtens auch Dinge passieren können, die woanders nicht passieren können? Also, dass Männer in großen Gruppen emotional sind, dass sie sich in den Armen liegen, dass man weint, dass man ja, irgendwie eine Art von Gemeinschaft erlebt, auch im positiven Sinne. Jetzt waren wir viele Beispiele für so negative Auswüchse von Gemeinschaft, aber das ist ja irgendwie ein Ort, der Menschen aufschließt für
total.
Mhm. Emotionen, für einen anderen Umgang miteinander. Mhm. Und ja, was unterscheidet dieses Stadion von den anderen Arenen, in denen wir uns im Alltag bewegen, oder was ist das? Und gerade für Männer.
Ja. Ja. Es ist das Spiel und der Wettbewerb, eine Konkurrenz hervorbringt und gleichzeitig aber auch sowas wie eine Kameradschaft und Vergemeinschaftung im Wettbewerb. Also wir sind alle gleich, ne? Wir begegnen uns auf so einer Ebene. Wir sind zwar sozusagen in unterschiedlichen Vereinen, aber uns verbindet doch dieses große Ganze. Ich glaube, das ist das Gefühl, was die Menschen suchen. Und das gibt's auch im Kleinen. Also jetzt vor dem Deutschlandspiel habe ich um 7:30 erfahren, hat mir meine Tochter gesagt, die ist 16, es kommen gleich 12 Leute zum Fußball gucken, wir wollten grillen, da bin ich noch schnell einkaufen gegangen. Ich mache ja gute Carework, ne? Kommen wir ja noch zu. Dann haben wir da irgendwie alles aufgebaut, alles auch halal. Ahmed hat gesagt, ich habe mich noch nie so deutsch gefühlt wie gerade. Also da sind ja im Kleinen, ne? Man kann ja Feldforschung machen, was da dann passiert. Mit meinem Mann und ich, der Hund total genervt, die ganzen Kinder irre laut, die 92-jährige Nachbarin klingelt und sagt, ich setze mich dazu, ist so kein Problem. Also das sind schon solche was du auch gerade meintest, Daniel.
DFB-Werbespot.
Voll. Den habe ich auch gerade gedacht.
Ich kam mir auch so ein bisschen so vor, ne? Ja. Aber das ist genau das, was du auch meinst, ne? Da raucht einer im Stadion und man findet sich eigentlich blöd und dann liegt man sich in den Armen und das ist doch die Emotion, die wir suchen, oder? Ja. Also sowas Spontanes und wofür es sich so lohnt irgendwie, ne? Dass man sich so lebendig fühlt im Prinzip, ne? Und der Fußball ist in der Lage, diese Emotionen sozial zu organisieren. Und deshalb suchen wir, glaube ich, dieses Erlebnis.
Was heißt das, sozial organisieren?
Ja, er schafft den Raum. Er schafft den Raum, wir gucken es im Fernsehen, auf der ARD. Deshalb können es erstmal alle gucken. Ne? Das ist sehr demokratisch. Er schafft auch den Raum des Stadions oder des Sportfreunde Gerresheim, ne, nebenan, also und organisiert das sozial, indem es klare Regeln gibt, an denen wir uns irgendwie abarbeiten, über die wir uns vielleicht manchmal ärgern, erinnert euch an dieses Tor, was nicht gegeben worden ist. Also wir haben alle Anschlüsse und Anschlusskommunikation. Ja. Wir müssen uns keine Mühe geben, sondern wir sind da und alle wissen auch warum. Und deshalb ist es so eine Verselbstständigung von Emotionen, die sozial organisiert sind und deshalb auch irgendwie entlasten, weil ich weiß ganz genau, was ist das Verhaltensrepertoire, was ich hier an den Tag bringen kann. Ne? Ja.
Ich musste gerade dran denken, André, oder als ihr beide da so gesprochen habt, diese Organisation oder die Sozialorganisation von Emotionen findet aber ja nicht nur im Fußball statt. Mhm. Also viele Beispiele von dem, was wir gerade besprochen haben, würde ich sofort an Berufskontexte denken. Ja, also sozusagen, wenn man verloren hat, ist die Verwaltung, also jetzt Uni-Kontext, die Verwaltung, die zu langsam arbeitet, es gibt strukturelle Probleme dafür. Also man könnte ganz, ganz viele Diskussionen eigentlich auch auf die Erwerbsarbeitswelt übertragen. Ja. Oder auch auf Politik und Emotionen, ja, wo, glaube ich, auch ganz, ganz viel Emotionen eine Rolle spielt. Also es ist nicht nur der Fußball, ne, sondern es sind halt verschiedene Arenen, in denen dann diese Emotionen organisiert werden können. Und was ich sehr spannend finde, ist, Emotion ja immer auch alles sein kann. Also es können Emotionen kann was Positives hervorbringen oder auch was Negatives. Also Emotion ist auch nicht die eine Richtung, die eine Organisation. Genau.
Ja. Na, ich frage jetzt mal ketzerisch, gibt es da überhaupt was Positives? Also die werden jetzt alle emotionaler im Stadion, dann gehen die nach Hause und schlagen ihre Frauen. Das ist ja schlimm.
Das wäre schlimm, genau. Und das ist, legt ja diese Studie so ein bisschen nahe. Also es sind also wahrscheinlich bestimmte Fangruppen, ne, die da so vielleicht agieren, das weiß ich nicht, ne. Aber genau, es könnte genauso gut auch ins Negative natürlich abrutschen. Für die Mehrzahl würde ich aber sagen, dass so ein Stadionerlebnis auch in der Trauer und in der Wut, wenn man verloren hat, Vergemeinschaftung meint. Und ich glaube schon, dass wir das sozusagen auch suchen als soziale Wesen. Ja.
Eine gute Überleitung zum nächsten Song, weil es ja auch um Emotional Management vielleicht geht, ne? Also dass man gelernt haben muss, mit seinen Emotionen, seine Emotionen irgendwie managen zu können. Und wenn das gelernt ist, und da glaube ich, gibt es Dinge, die vor dem Fußball passieren müssen, also da kann der Fußball jetzt sozusagen nicht per se helfen, dann könnten die Leute auch damit sehr gut umgehen. Und also ich sage das deswegen, weil ich glaube, der nächste Song uns da ganz, ganz viel Diskussionspotenzial bietet und ich einfach mal vorschlage, dass wir uns den jetzt erstmal reinhören. Paris, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht. Paris Paloma.
Ich weiß das auch nicht.
Mit, ja. Mit Labor and Cacophony, also Labor Cacophony, so heißt der Song. Mhm. Wir hören einfach mal rein. All day, every day, therapist, mother, maintenance, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, lift to attend him, so that he never lifts a finger, 24/7 baby machine, so he can live out his picket fence dreams. It's not an act of love if you make her, you make me do too much labor. Off this island, this was an escape plan. This was an escape plan. Carefully timed it, so let me go and dive into the waves below. Starker Song. Also ich bin ein großer Fan von diesem Song. André kannte ihn noch nicht.
Ich kannte ihn nicht, ich bin tief beeindruckt.
Aber wie fandest du den, André? Ja, doch, okay.
Also mich hat der sehr bewegt. Ich musste kurz den Text nachlesen. Ich habe den mit dem falschen Film angefangen zu hören. Ich dachte, es geht um Arbeit. Also es geht ja auch um Arbeit, um Care-Arbeit. Aber habe dann irgendwie gemerkt, okay, das ist ja ein Trennungssong. Und es geht offenbar um eine Beziehung zwischen einer Frau und einem Mann und keine gute Beziehung. Und es gar nicht so einfach ist, da wieder rauszukommen. Und habe den dann dreimal hintereinander gehört und jedes Mal wieder neue Facetten entdeckt. Also wirklich toll. Ja,
ja. Es ist so ein bisschen, wenn ihr jetzt fragt, wo erleben wir Gefühle? Das ist natürlich auch die Musik. Ne? Also ich finde den echt irgendwie, der nimmt mit und der ist so absorbiert so ein bisschen so eine Wut oder ich weiß es nicht. Man fühlt sich dann vielleicht auch nicht mehr so allein, wenn man gerade so einen feministischen Rage hat. Ja. Aber ich habe den eigentlich auch ausgesucht. Also in der Soziologie beschäftigen wir uns ja seit 50, 60 Jahren mit der Doppelbelastung. Geschichten, Vergesellschaftung und der Hausarbeit. Und dann kam Corona und ich weiß noch, hier klingelte das Telefon und alle meinten, ja, wir haben ja jetzt hier Zahlen gesehen, das ist ja ganz verrückt, wie viel mehr Frauen arbeiten zu Hause. Und das waren natürlich Zahlen von vor 3 Jahren oder so. Ne? Also es hat natürlich alles nochmal aufs Plateau gebracht und Paula Irene Wille hat ja auch gesagt, eigentlich war Corona für diesen Diskurs ganz gut. Was ich aber sagen wollen würde und was mich auch interessieren würde, wie ihr dazu steht. Also es gibt so ein paar neue Facetten, finde ich, in den letzten Jahren. Vor allen Dingen das Buch von der Moralphilosophin Kate Manne, Down Girl, die über Misogynie schreibt. Und auch über Emotionen, ob wir in der Soziologie nicht irgendwie ein bisschen zu emotionsblind sind und uns mehr den Affekten widmen müssen. Also ich sehe das gerade methodisch in einem anderen Forschungsprojekt, aber ich denke auch bei diesen Debatten, also irgendwie gibt es da ja so dicke Bretter zu bohren, was dieses Thema Care, aber auch Gewalt gegen Frauen angeht. Und vielleicht müssen wir uns das nochmal anders anschauen, ja, und sowas mit einpreisen. Und vielleicht sind wir da so ein bisschen zu sehr an so naturwissenschaftlichen Idealen oder so an quantitativen Idealen orientiert, wo wir einfach mal anders rein müssen in solche Debatten. Ich weiß es nicht, wie ihr das seht. Also fehlen der Soziologie vielleicht die Gefühle.
Also ich erlebe das tatsächlich in meiner Praxis als empirischer Sozialforscher oft, dass ich mich selber ertappt fühle in meiner Emotionsblindheit. Also ich habe so eine Idee von einem sozialen Raum und verschiedenen physischen oder virtuellen Orten oder so, wo Leute zusammenkommen und schaue dann, sind die inklusiv oder sind die ausschließend? Also wer darf da teilhaben? Wie treffen Leute aufeinander? Und beschreibe das immer mit unseren klassischen Kategorien. Welche Ressourcen haben die Leute? Welche biografischen Erfahrungen haben sie? Was ist das für ein Ort? Welchen Charakter hat der oder so? Das kann ich alles ganz gut beschreiben. Dann habe ich die Interviews, wo die Leute ja auch aus der Distanz darüber sprechen und mir ihren Ort beschreiben und den dann auch sehr analytisch manchmal auch beschreiben, weil sie dann ja irgendwie vor einem Forscher sitzen und versuchen wollen, dem seine schlauen Fragen dazu beantworten und selber schon so eine Theorie über ihren Ort sagen. Und dann habe ich da so eine Idee von diesem Ort und dann bin ich da auf einmal. Und dann kommen diese Emotionen mit voller Macht und erwischen mich total kalt. Weil, also ich merke dann, okay, dieser Ort fühlt sich hier auf eine ganz bestimmte Art und Weise an. Und ich spüre die Macht von einer Person, die von einer Person ausgeht oder so und von einer anderen eher nicht. Ich merke, was hier für Zwischentöne im Raum sind und habe dafür gar kein Instrumentarium so richtig. Also ich kann dann wieder sagen, ja gut, okay, das basiert auf bestimmten Privilegien zur Machtdurchsetzung, was weiß ich, die sind sich sehr ähnlich, die Leute, die da im Zentrum stehen und die am Rande stehen, irgendwie weniger. Aber wie genau das wirkt und wie auch das Potenzial, also ich habe viel zu Innovationen und Veränderungen geforscht, also wie das die Potenziale einschränkt, dort etwas anderes zu machen, also jetzt irgendwie eine kreative Handlung zu vollziehen in einem Raum, der höchstgradig dominiert ist von bestimmten Akteuren, das merkt man dann emotional, das ist hier gar nicht möglich in dieser Situation. Ich kann hier gar nicht mich jetzt melden und irgendeinen Vorschlag machen. Da bin ich, und da sind auch die Akteure in diesem Raum total eingenommen von dieser Atmosphäre da. Und das ist mehr als nur Status, Bildung, Herkunft oder so.
Ja, ja.
Also ich kann da, ich könnte jetzt auch ganz viel zu, also ich forsche ja in den letzten 6 Jahren viel zu rassistischer Gewalt, Erinnerungen an rassistische Gewalt. Ich mache Migrationsforschung, das heißt, ich rede auch viel mit Leuten, die ganz die aus Kriegsregionen flüchten, auf der Flucht ganz, ganz viele Dinge erlebt haben und dann in deutsche Städte kommen und dort rassistische Gewalt erleben. Und ich merke, dass, du hast jetzt von der Forschungspraxis gesprochen, André, ich merke halt auch, dass meine eigene Emotion irgendwie gar nicht im Forschungsprozess mitgedacht ist. Also ich mache das mit Kollegen am IKG zusammen, Institut für Konflikt- und Gewaltforschung in Bielefeld. Und wir haben dann mal festgestellt, da gibt es extrem viele Promovierende, die alle zu Konflikt und Gewalt forschen, aber es gibt keine Supervision. Also man, ja, ne, ja. Also man trifft sich gar nicht, um eigentlich darüber zu sprechen, was das auch mit uns als ForscherInnen macht, dass wir ständig in wirklich sehr emotionalen Situationen sind. Also wir haben Interviews geführt, in denen Menschen in Tränen ausgebrochen sind. Wir haben Interviews geführt, in denen Menschen über Tod von nahen Angehörigen gesprochen haben. Und sind auch selber gar nicht darauf vorbereitet. Also ich merke, seitdem ich das mache, ich habe vorher ja so viel Ostdeutschland-Forschung gemacht, da war ich nochmal anders emotional berührt, aber ich merke, dass ich in der Forschung, die ich jetzt mache, selber ganz oft emotional werde.
Ja.
Und dass das auch gar nicht mitgedacht ist. Also was eigentlich die Emotionalität der forschenden Person eigentlich auch mit den Ergebnissen macht. Und ich glaube, es gibt ja so eine soziologische Erzählung, dass das eben alles objektiviert sein soll, ne? Also Werturteilsfreiheit, Max Weber, was ich auch grundsätzlich ein wichtiges Ideal finde. Ich will das gar nicht in Frage stellen. Aber ich glaube, es gibt so eine Vorstellung davon in der Soziologie, dass wir auch als Forschende befreit von Emotionen sind. Also ich würde auch sagen, ich glaube, wir gucken, es gibt ja jetzt mittlerweile Forschung, die auch Emotionen stärker in den Blick nimmt. Das ist Politik und Emotionen ist ein ganz großes Feld. Mittlerweile wird sehr, sehr viel zugeforscht. Wir haben ja die Hoffnung oder die Idee, vielleicht Ali Hochschild einladen zu können, die sich schon seit Jahren auch ethnologisch, soziologisch, mit Emotionen und Gesellschaft beschäftigt, die meines Erachtens in Strangers in Their Own Land, das ist auch viel kritisieren worden, aber wo sie ja sozusagen genau diese Emotionsperspektive einnimmt, um zu erklären, warum die Leute für Trump stimmen und sagt, ja, da sind Emotionen verletzt worden und das müssen wir auch in den Blick nehmen. Also das gibt es, aber es ist immer noch, Adi Hochschild ist jetzt nicht Nische, es ist schon ja eher eine sehr bekannte Soziologin, aber das wird noch zu wenig getan. Andererseits bin ich in letzter Zeit häufiger ich war jetzt auf einer Tagung, Lokonet, lokale Konflikte, müsste ich jetzt nachgucken, das schreibe ich in die Shownotes, aber auf jeden Fall ist das ein Forschungsprojekt, ein Netzwerk, wo ganz, ganz viele Forschungsinstitute dabei sind, die explizit auch Konfliktemotionen sich angucken wollen und die sich eben für diese emotionalen Fragen beschäftigen. Und ich glaube, das ist Ich forsche jetzt in Halle Neustadt, ein Stadtteil, der sehr, sehr viele verschiedene Phasen der Entwicklung durchgemacht hat, von so einem utopischen Aufbruch als sozialistische Planstadt zu extremer Schrumpfung und Abriss und jetzt halt irgendwie so ein Ort der Migrationsgesellschaft und so ein Ankunftsort wird. Und da steckt natürlich ganz, ganz viel Emotionen drin. Also gerade für die schon sehr lange an diesem Ort sind und da ganz, ganz viel Emotionen verbinden. Es gibt ein sehr schönes Beispiel aus Bochum. Und zwar gab es eine Dokumentation, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, hier im Podcast. Es gab eine Dokumentationsreihe vom NDR über die Wut. Und es ging um die Wut der Ostdeutschen. Und dann hat aber der Mensch, der Dokumentarfilmer, die wirklich gute Idee gehabt, wir machen jetzt mal eine Doku, wo wir in den Westen gehen. Und sie gehen halt unter anderem, weil ich nämlich glaube, es gibt extrem viel Wut im Westen, also in Westdeutschland. Es gibt nicht nur die wütenden Ostdeutschen, sondern extrem viel wütende Westdeutsche. Und dann sind sie in Bochum und reden dort mit einer Frau, die ein Bütchen in Wattenscheid betreibt. Und sie wird wirklich emotional, weil sie sagt, seitdem Wattenscheid zu Bochum gehört, machen die für uns gar nichts mehr. Ja, Wattenscheid hat die ganze Zeit verloren, weil alles geht nur noch nach Bochum, seitdem die uns eingemeindet haben. Sehr, sehr lange her, 1975, 50 Jahre her. Also seit 50 Jahren ist dieser Ort eingemeindet worden und die Leute werden immer noch wütend darüber, dass sie jetzt zu Bochum gehören. So. Und da müsste als Stadtsoziologe eigentlich hingehen und sagen, okay, was ist denn da? Was ist das für eine Wut? Wo kommt die her? Was passiert da? Das ist eigentlich, müssen wir voll in den Blick nehmen, ne?
Total interessant. Ja, also ich glaube, das spielt echt eine große Rolle. Hier am Lehrstuhl habe ich jetzt einen Mitarbeiter, Yasser Yarkhani, weil du auch gerade nochmal über die Geschichte des Terrors gesprochen hast, ne? Und der promoviert zur Geschichte des Rechtsterrorismus in Deutschland und zwar aus einer Opfer- und Betroffenen-Perspektive. Und da spielen Emotionen eine ganz große Rolle. Und dann siehst du aber auch, wie wichtig, also wie eigentlich auch, ne, ich will das jetzt gar nicht irgendwie so technisieren, aber die sind epistemologisch wichtig, weil wir jetzt erst ganz viele Sachen erfahren, wenn wir aus dieser Perspektive forschen, was da eigentlich wirklich passiert ist, wie groß die Ängste sind und wie groß die Ängste auch heute noch sind, weil das ist ja das, was Terror ausmacht. Ne? Der ist ja einfach willkürlich und dass man eben tatsächlich mit als POC im Ruhrgebiet oder irgendwo anders mit so einer Gefahr eben konfrontiert ist. Also das finde ich irgendwie schon, dass das auch in der Geschichte Bahn bricht, ganz gut. Und ich glaube auch, die Soziologie ist da auf einem ganz guten Weg. Und was wir natürlich fragen müssen, aus Perspektive der sozialen Ungleichheit ist, wer denn wütend sein darf, ne? Also ja. Bei Frauen ist das ja so eine Sache, die gelten ja dann eher als hysterisch. Weibliche Wut ist nicht so hoch anerkannt, wenn so ein Nagelsmann wütend ist oder irgend so ein Manager wütend ist, ne? Das ist schon natürlich nochmal aus einer anderen Perspektive. Aber dass diese Wattenscheiderin wütend ist, das kann ich mir auch gut vorstellen und auch wütend sein darf, weil das natürlich eine Schmach ist, einfach eingemeindet worden zu sein, ne? Also das ist eben auch so eine Frage, wer darf wütend sein? Und ich habe im Moment so das Gefühl, durch durch rechtsextremistische, antifeministische, misogyne Diskurse, auch getragen von den sozialen Medien, sind einfach viele Frauen und auch viele Mädchen wütend. Und dann kommen eben auch solche tollen Songs dabei heraus, weil man natürlich auch ein Ventil braucht. Und da geht es dann nicht nur um diese Care-Arbeit ist ungleich verteilt, sondern die Wut konzentriert sich ja darauf, dass man auch sagen kann, ich mache das halt auch, ne? Aber ich möchte auch eine Anerkennung dafür oder so. Also da geht es ja ganz viel eben darum, dass es erwartet wird von Frauen. Und das ist auch dieser Move, den Kate Manny macht. Also sie sagt ja in ihrem Buch, das ist ganz großartig, ich fand es als Soziologin erst so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber sie sagt, Sexismus ist in unserer Gesellschaft eine Ideologie, die Geschlechterhierarchien rechtfertigt. Sie konzentriert sich auf Misogynie und sagt, das ist das soziale Kontrollsystem, das Frauen bestraft, wenn sie nicht das machen, was sie eigentlich tun sollten. Und sie sagt, Frauen schulden Männern etwas in dieser Gesellschaft. Sie schulden Männern zum Beispiel Care-Arbeit, schön sein, nicht wütend sein. Man darf Frauenkörper überall kommentieren. Also es geht auch viel um Sexualität, ne? Sie nimmt auch solche Beispiele wie Incels oder so und zeigt eigentlich auch was Emotionsgeladenes, finde ich. Also so eine Moral. Also du bist keine gute Frau, wenn du irgendwie arbeiten gehst und dein Kind sitzt zu Hause. Oder du bist keine gute Frau, wenn du wie Colin Fernandes in die Öffentlichkeit gehst und sagst, das ist ein Scheißtyp, der hat das und das gemacht. Ne? Dann wirst du sanktioniert. Ich meine, wenn euch langweilig ist, dann schreibt einfach mal ins Internet, ich finde den Genderstern gut. Was dann passiert, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ne? Also deshalb denke ich, dass diese Gefühle, mit denen vor allen Dingen Rechte mobilisieren, ja, Gefühle der Angst, der Verunsicherung, das kennen wir alles, ne? Dass es da jetzt auch so eine Gegenbewegung gibt, so auch so eine feministische, so eine Female Rage, ja, oder Feminist Rage, wo gesagt wird, nee, wir sind jetzt auch wütend. Also gerade nach Christian Ulm oder auch nach Pellicot oder auf die ganze MeToo-Bewegung oder so, da braust sich so ein bisschen was zusammen, ne? Und was ich aus einer soziologischen Perspektive ganz interessant finde, dass das auch so operiert. Ja.
Also ich finde auch, also du hast jetzt aufgezählt, was die Frauen alles den Männern schulden. Ja. Und ich finde, was du vergessen hast, also oder was ich jetzt gerade nicht gehört habe, ist, dass Frauen ja auch trösten sollen.
Genau.
Na, also das ist ja Care-Arbeit, aber auch Emotional Care.
Ja.
Und also André und ich haben, bevor wir den Podcast jetzt gestartet haben, so ein bisschen darüber geredet, ohne jetzt in die Tiefe vielleicht auch gegangen zu sein. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ganz persönlich an mich denke, als Mann in dieser Gesellschaft, dann habe ich wenig männliche Freunde, mit denen ich über Emotionen rede, aber doch ziemlich viele weibliche Freunde, mit denen ich über Freundinnen, mit denen ich über Emotionen reden kann. Und es ist mir aber auch schon passiert, dass mir, also jetzt nicht so nahe Freundinnen, auch mal gesagt haben, eigentlich ist es gar nicht meine Aufgabe, dir jetzt irgendwie zuzuhören darüber, wie es dir geht. Hast du nicht einen Kumpel oder so, mit dem du darüber reden kannst? Und das aber mit den Kumpels ist wirklich, also ich habe ein paar enge Kumpels und ich habe es auch immer mal wieder versucht, in so eine Gespräche zu gehen, aber das geht nicht in die Tiefe. Es gelingt irgendwie nicht. Also auch dieser Emotional Care, die ja auch in dem Song erwähnt wird. Ne? Also ich finde diese Textzeile, wenn ich einmal kurz vorlesen darf, weil die hat mich wirklich ziemlich als Vater auch, und André und ich sind auch beide Väter und unsere, du hast ja auch schon gesagt, du bist auch Mutter, also wir haben alle ähnlich alte Töchter. Dann singt sie hier, if we had a daughter, I would watch and could not save her, the emotional torture from the head of your high table, she would do what you taught her. Also dieses, dass es auch immer wieder weitergegeben wird. Ne? Und dass auch gerade diese Emotion des Mannes auch wieder die Töchter, ohne dass der Mann es vielleicht will. Also das ist ja noch, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt. Trotzdem so eine Weitergabe da stattfindet.
Ganz genau. Und das ist gut, dass du das nochmal sagst. Dass da geht sie ganz viel drauf ein, auch Kate Manny, diese Hege und Pflege, ja, die Frau machen, genau. Also Carework, dann natürlich auch diese ganze Verantwortung fühlen, aber auch Emotional Work. Und das bleibt, und das kennen wir dann aber schon aus den 80ern nach Regina Becker-Schmidt, der Soziologin, natürlich nicht äußerlich. Das verinnerlichen wir. Das wird weitergegeben, aber ich verinnerliche das ja auch, ne? Also als Frau. Und es ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen schwer, sich aus solchen Ansprüchen auch zu befreien. Und wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wie das mit euren Töchtern ist, ne? Ich bin immer so stolz wie Bolle, wenn die einfach sehr selbstbestimmt auf ihren Rechten pocht, ja, und auch natürlich unendlich nerven kann. Aber genau so soll es ja sein, ne? Also wir brauchen wirklich so eigenständige Menschen, die eben versuchen, aus so einer Geschlechtersozialisation herauszukommen oder das auch kritisch zu hinterfragen irgendwie, ne? Und ich habe auch das Gefühl, dieser Feminismus auf jeden Fall jetzt in dieser Blase meiner Tochter beginnt, ja? Auf eine radikale Art und Weise. Ich bin immer wieder am Staunen, aber die setzen sich auch in ihrer Clique dann mit den Jungs damit auseinander und so. Da findet total viel statt und das ist schon emotional auch.
Ja, großartig. Und es nervt ja auch wirklich. Also es ist ja, Daniel und ich, wir hatten dann in unserem Gespräch, bevor du reinkamst, auch irgendwie gesagt, es ist natürlich unangenehm. Man fühlt sich ein Stück weit, also man fühlt sich als Cis-Mann natürlich gemeint von diesem Song auch.
Ach so, und,
man ist gemeint.
Man ist gemeint, eindeutig, genau.
Man fühlt sich gemeint.
So, und genau, dann versucht man wieder, sich da so ein bisschen von abzugrenzen und irgendwie, man kann sich das schönreden und sagen, ja, das ist ja bei mir ganz anders, aber natürlich bin ich in diesem Muster groß geworden und verhalte mich auf gewisse Weise so. Und jetzt immer wieder und häufiger daran erinnert zu werden, fordert uns als Männer natürlich auch heraus. Und genau, dann gibt es natürlich auch diese regressiven Abwehrreflexe, dass man sagt, okay, jetzt geht, also was du sagst mit mach dir mal den Spaß und sage, ich finde den Genderstern gut im Internet und guck, was passiert, dass man dann also dass man zumacht und sagt, ich möchte damit nicht belästigt werden, ich möchte mich nicht hinterfragen, ich möchte mich nicht verändern. Ich glaube, das machen wir alle irgendwo an einer bestimmten Stelle, manche nur früher, andere später. Und auch das ist wahrscheinlich nicht zufällig, wer wie aufgeschlossen dafür ist, da zu sagen, na, vielleicht muss ich doch mal irgendwie ein bisschen tiefergehend auch über mich nachdenken, vielleicht müssen wir als Männer anders miteinander reden, wie kann ich eine Freundschaft organisieren, in der ich auch mit einem Mann über meine Emotionen vielleicht reden kann, und so weiter, ne? Andere, denen fallen also solche Dinge vielleicht gar nicht erst ein oder das ist total unwahrscheinlich, dass so eine Reflexion auch irgendwie in eine Handlung übersetzt werden kann, weil das Milieu, das Umfeld, in dem man sich bewegt, einen da unmöglich machen würde. Stichwort wieder Fußball. Ich weiß gar nicht, gibt es mittlerweile einen geouteten homosexuellen Fußballer, der noch aktiv ist? Also noch
Profi? Also ich wurde irgendwann mal, ich habe ja mal dazu veröffentlicht und dann haben sofort alle angerufen, weil alle dachten, also die Presse, na, ich würde irgendjemanden kennen oder so. Und ich würde das wirklich niemandem auch raten, ehrlich gesagt.
Ja.
Also das ist dieser Fußball hat sich modernisiert, was Technik angeht und was Geld angeht, aber bestimmt nicht, was solche Strukturen angeht. Ne? Aber es gibt auch wieder so ein paar Sachen, jetzt nichts mit Outing und Homosexualität, aber der Chris Kramer, der hat ja ein Buch geschrieben, so ein Coming-of-Age-Roman. Ja. Und ich habe den jetzt kennengelernt, weil eine Freundin von mir im Düsseldorfer Schauspielhaus arbeitet und dieses Stück inszeniert hat für Jugendliche. Ne? Mhm. Und dann war er da auch und da waren total viele Jungs, Fußballjungs, die noch nie im Theater von, also ist jetzt wirklich mein, also sah so aus, waren noch nie im Theater und der hat die dann abgeholt durch dieses Stück. Ne? Und das geht nur um Gefühle, erste Liebe, wir gehen in eine Disco, dann sind wir alle traurig und dann redet er immer mit seinem besten Freund über seine unerwiderte Liebe und so. Das war also wirklich zuckersüß, ne? Und ich denke mir, wenn wir sowas matchen, ja, so dieses Fußball und Emotionen und junge Männer, ne, dann hat Fußball wieder eine ganz tolle Rolle, ja.
Ja.
Chris Kramer finde ich auch eine sehr spannende Figur. Ich glaube, es gibt einige geoutete Fußballspieler in also nicht Profiligen. Und auch im Ausland. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Rugby-Spieler mittlerweile, die geoutet sind. Und was ja nochmal interessanter ist, weil der Rugby-Sport ja an sich ja noch mehr Aggressionen eigentlich irgendwie transportiert. Und da gibt es einige, auch Nationalspieler, ich glaube australische Nationalspieler. Aber ich wollte noch auf was anderes hinaus, was jetzt aber...
Ich bin wieder abgebogen mit dem Fußball, ne?
Das ist ja auch total klar, weil wir alle gerade noch in dieser Fußballblase sind.
Ja.
Und das ist ja also mein ganzes Team, mein Mitarbeiter, der zu Rechtsextremismus forscht und Rechtsterrorismus, der hat Wurzeln in Marokko. Also hier ist die Hölle los. Ne?
Ja.
Also alle fiebern mit, der schläft keine Nacht mehr, weil er ja nur noch Fußball guckt. Das ist schon ganz schön witzig alles. Und was uns aber auch interessiert, oder meine Mitarbeiterin Maximiliane Brandt, diese verrückten Konstellationen, Kolonialmächte spielen gegen ehemals Kolonialisierte und so. Also man kann, über Fußball könnten wir eine ganze, weiß ich nicht.
Es gab ja auch das Pride-Match, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Verstanden. Ist das gesagt worden, oder?
Ja, das ist wirklich eine sehr interessante Geschichte. Und zwar hat die FIFA schon vorher festgelegt, dass ein Spiel in Seattle am Pride-Tag, am 28. Juni, also in Erinnerung an die Stonewall Riots, da fand dann auch die Pride-Demo statt, dass an dem Tag dann dieses eine Match, das Pride-Match ist, um an LGBTQI zu denken. Und was aber nicht, also schon bevor die Ansetzung war, haben die das beschlossen. Und die Ansetzung war dann aber für dieses Spiel in Seattle Ägypten gegen Iran.
Mega. Oh. Und dann hat tatsächlich,
und das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst, muss ich sagen. Also beim Iran war mir das klar, dass das auch von staatlicher Seite nicht gewollt ist. Aber auch der ägyptische Verband hat sich dagegen verwehrt und hat gesagt, das passt nicht mit unseren Werten zusammen. Wir werden nicht unter der Pride-Flagge spielen. Das war mir neu, also das wurde mir nicht so bewusst, dass das auch sozusagen auf staatlicher Ebene in Ägypten so krass ist. Und dann gab es eine riesige Diskussion drum und die waren kurz davor, das zu boykottieren, die jeweiligen Nationalverbände. Und dann hat die FIFA beschlossen, also die blieb dann eben, sie behauptet ja mal, sie sei standhaft, die blieb dann gar nicht standhaft und hat gesagt, es ist jetzt nicht mehr das Pride-Match, aber trotzdem darf natürlich jeder eine Fahne mitbringen ins Stadion, wenn er oder sie will. Aber es ist dann sozusagen von diesem offiziellen Pride-Match wieder runtergestuft worden auf ein normales Fußballspiel. Stabil war das nicht, ne? Also da waren die Stonewall Rioter auf jeden Fall sehr viel stabiler als Gianni Infantino.
Ich muss wirklich immer so lachen, ne? Als wäre Fußball nicht politisch. Also vielleicht könnten wir einfach Fußball-Podcast machen, wir drei. Und das hätte dann aber eher so Gossip-Charakter und so ein bisschen Bill und Tom Kaulitz-mäßig. Weil es ist ja wirklich unfassbar, was da immer alles passiert, so drumherum, oder?
Also es gibt auch sehr gute Sozialwissenschaftler. Also es gibt den Peter Tschoch, der, glaube ich, unseren Podcast auch sehr gerne hört, der ganz viel über die Fankultur und die Ultrakultur geforscht und geschrieben hat und auch ein Buch geschrieben, und der FC Hansa Rostock-Fan ist auch selbst und der auch jetzt noch ein Buch über die Berliner Fußballgeschichte geschrieben hatte. Ein ganz, ganz toller Mensch, der vom Institut für Sozialwissenschaften ist. Und dann gibt es ja noch den stellvertretenden Präsidenten des Berliner Fußballverbandes, mein ehemaliger Kollege Özgür Özvatan, mit dem ich auch mal einen Podcast hatte. Der ja eben auch sehr, sehr stark für die ganzen Fragen von Antirassismus im Fußball und so einsetzt. Und der aber auch immer wieder sagt, es ist halt ein sehr, sehr, sehr dickes, sehr, sehr hartes Brett, was da gebohrt werden muss, dass da überhaupt nur irgendjemand was versteht. Und dann gibt's natürlich im Fußball ja immer die, ich sag mal, auch die üblichen Verdächtigen, also Thomas Hitzelsberger, Gerald Asamoah, Otto Addo, also die Leute, die dann da auch bereit sind, sich öffentlich zu äußern. Aber das ist dann doch eine ganz schön kleine Gruppe und auch nicht eine ganz so mächtige Gruppe innerhalb dieses ganzen DFB-Kosmos. Und Özgür hat tatsächlich auch einen Podcast gemacht zu Fußball und Sozialwissenschaften mit einem Kollegen zusammen. Da fällt mir der Name jetzt gerade nicht ein, aber ich verlinke das auf jeden Fall, wo sie genau darüber spielen, darüber sprechen, wie Fußball und Gesellschaft auch zusammen gedacht werden müssen. Das sind beides promovierte Sozialwissenschaftler, die über Fußball reden. Mhm. Und eben Özgür, um jetzt mit der Werbung auch aufzuhören, der auch zwei U17-National Spiele gespielt hat als Spieler und cool. eben auch eine Zeit lang Profifußballer war. Jetzt nicht erste Liga, aber immerhin zweite Liga in der Türkei und dritte Liga in Deutschland. Also jetzt nicht ganz schlecht, aber auch. Ja, jetzt
aber das
nicht
musst
ganz
du erstmal machen, ne? Wenn ja. du überlegst, was das für ein Zirkus ist und was die da mit den Jungs und Mädchen alles veranstalten. Verrückt.
Ja. Ja. Ja, das ist bei Özgür, ist ich gehe da jetzt nicht ins Detail.
Was halt
sehr spannend ist, ist halt dann nochmal zum Thema Rassismus und Fußball, ja. dass er dann eben sehr bewusst entschieden hatte, nachdem es bei Hertha nicht mehr weiterging, nach Neustrelitz zu gehen und dort 4 Jahre Fußball zu spielen. Und also ich habe einen anderen Podcast mit ihm zusammen gemacht und da sagt er auch auf eine gewisse Weise bewusst, weil sie gesagt haben, da wo wir den meisten Rassismus erlebt haben, da wollten wir spielen. Und glaube auch schon mit diesem Verständnis, naja, wenn wir aber für die spielen, die uns da vorher noch vermöbeln wollten, als wir da noch die gegnerische Mannschaft waren, vielleicht erreichen wir damit ja auch etwas im Gedanken, das war so Anfang der Nullerjahre, ne, im Denken der Fans. Und tatsächlich waren das, also gerade Özgür war dann 4 Jahre dort und war auch ein Leistungsträger und deswegen dann auch eine Symbolfigur, ne? Aber das ist dann immer sehr stark Leistung und Emotionen miteinander verbunden.
Spannend, ne?
Ja. Die andere Sache, die ich sagen wollte, habe ich jetzt vergessen.
Ja, vielleicht
wir haben ja noch einen
wollen wir
Song.
Einfach den nächsten Song rein, genau.
Ja, der, was habt ihr denn ausgesucht? Ich hatte, glaube ich, 2.
Du hattest Le Tigre auf jeden Fall vorgeschlagen.
Ja. Hot Topic.
Station und Hot Topic, genau.
Was hat euch denn besser gefallen?
Ich persönlich finde ja Deceptation einer meiner Lieblingssongs, den lege ich auch sehr gerne auf. Also so privat mal irgendwie irgendwo bei Geburtstagsfeiern Musik machen darf, dann ist der oft mit dabei. Zur völligen Eskalation dann irgendwann.
Das ist auch voll, ja.
Der ist.
Ja.
Dann müsst ihr jetzt reden, weil tatsächlich habe ich mir Hot Topic angehört und habe das gar nicht richtig verstanden, dass das in der Auswahl gab.
Achso,
bin ich jetzt gerade schlecht vorbereitet, dann müsst ihr jetzt.
Wir können auch Hot Topic.
Das ist egal. Also
sind beide super.
Ja, ist beide super und läuft auch aufs Gleiche hinaus.
Okay. Ja. Ich würde sagen, wir hören mal rein. Weil ich habe mir die bisher tatsächlich, es ist selten, dass ich mir Musik nicht über einen Text erschließe, aber ich kenne Le Tigre vor allem als gute Musik mit, ich weiß irgendwie, das ist Riot Girl Punk und finde sozusagen, also die Haltung ist mit abonniert, aber ich habe nie auf die Texte gehört. Ich finde einfach nur, das geht nach vorne und macht Spaß und erreicht mich irgendwie emotional.
Ach, ich dachte mir, so ein Podcast ist ja nett, da kann man so ein bisschen biografisch auch sein. Also natürlich waren wir damals in Bielefeld im AJZ auch Riot Girls. Und ich habe mich dann aber auch natürlich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt und finde so diese Bewegung ganz gut. Denn es ging darum, so einen machtvollen Gegenpol im Punk und im Hardcore zu setzen, ne? Und den Sexismus aber auch zu spiegeln. Wenn man sich die Texte anhört, dann ist es total klar, dass da Themen der zweiten Frauenbewegung eigentlich verhandelt werden. Mhm. Gewalt, Sexualität, all das. Und die Bühneninszenierung ist aber eine andere. Ne? Also weil viele Riot-Girl-Bands oben ohne aufgetreten sind. Es gibt eine Band, da haben 7 Frauen Gitarre gespielt, also richtig laut, haben sich sowas wie Slut auf den Körper gemalt, um eben diesen patriarchalen Blick aufzunehmen, aber so zurückzubrüllen. Deshalb auch Riot Girl und Girl nicht mit einem I, sondern mit 3, ne? 3 R's.
Mit 3 R, genau.
Genau, um eben so dieses, man sagte, das Knurren in der Miezekatze-Kehle nochmal zum Ausdruck zu bringen und diese, auch so ein Feminist Rage zu zeigen. Und was natürlich ein Problem war, und das haben wir damals auch schon in unseren verschiedenen politischen Gruppen diskutiert, dass man da doch sehr weiß in der Punk- und Hardcore-Szene ist, ne? Und auch so zusammengesetzt ist und auch Mittelstand, ne? Und die Riot Girls haben dann zum Beispiel durch dieses Lied Hot Topic versucht, sich zu öffnen und auch auf jeden Fall schwarze Stimmen zu nennen und als wichtig zu markieren für feministische Diskurse. Es gab noch so ein Riot Girl Manifest, das ist so rumgegangen damals in den 90ern, da konnten alle reflektieren und reinschreiben. Es war so eine Art strategischer Essentialismus. Ne? Also man hat sich nicht als Gruppe zusammengefunden, sondern unter so einem Label und hat es versucht, relativ offen politisch, also nicht mit einer Identität herauszubilden, sondern relativ offen zu handhaben. Und ich finde, dieser Song sagt das nochmal, weil da so viele verschiedene feministische Ikonen und auch schwarze Feministinnen nochmal genannt werden. Das war so ein Versuch, diese Feminist Rage in einer sehr weißen Bewegung zu öffnen. Es ist nicht so ganz gelungen, würde ich sagen. Aber ich finde es eben politisch interessant, wenn wir so über Postfeminismus und die dritte Welle und so sprechen. Ja. Und damit wäre ich eben auch bei Ikki Mel, ja? Weil meine Tochter gesagt hat, ich habe ihr gesagt, ich bin in einem Podcast, ich bin schon aufgeregt. Was soll ich denn, wenn ich Ikki Mel mitbringen darf, was wäre denn für ein Lied? Und dann sagt sie, Mama, auf jeden Fall Giftmord. Ich so, oh Gott, da habe ich mir Giftmord angehört. Und
Frauen sind einfach von Natur aus hinterhältigere Wesen, sozusagen, weil sie nicht diese Kraft haben. Das habe ich oft beobachtet. Frauen planen oft hinter uns.
Frauen brauchen kein Schimpfwort, unsere Waffe heißt Giftmord. Ermorde den Hurensohn, wenn er gerade nicht hinschaut. Frauen brauchen kein Messer, das geht doch viel besser. Ich mach mir nicht die Finger krumm für irgendein Stecher. Ich bleib ruhig und merk mir seine Allergien, babe. Dann misch ich ihm eine Erdnuss unter seinen Proteinshake. Während er röchelt, hält sich mein Mitleid in Grenzen. Sorry, jetzt kann dich nur noch der Rohkakao retten. Seine Geliebte ist meine Komplize. Räum sein Konto leer und dann geht's ab nach Sizilien. Herrlich Urlaub und jetzt wird gebaggert. Ich begrapsch jeden Bastard, der eine Badehose anhat. Eine Knarre? Nee. Eine Axt? Zu altmodisch. Riesenszene und ich schub's ihn vom Balkon? Mann, zu große Sauerei, es muss irgendwie unerwarteter kommen.
Frauen brauchen kein Schimpfwort, unsere Waffe heißt Giftmord. Ermorde den Hurensohn, wenn er gerade nicht hinschaut. Frauen brauchen kein Messer, das geht doch viel besser. Ich mach mir nicht die Finger krumm für irgendein Stecher.
Und ich hab so ein bisschen, also ich bin jetzt auch alt und all das, ne? Für mich ist das alles vielleicht auch ein bisschen zu krass. Aber die Geste, ist eine Riot-Girl-Geste. Es ist eine wirkliche Überzeichnung, auch von so Gewaltfantasien. Und diese Gewalt, die da immer genannt wird, die ist ja für Frauen real, ja?
Ja.
Also
ja,
wenn wir uns die Femizide anschauen und ihr könnt das ja gerne auch verlinken, jede Frau kennt spooky Geschichten, jede dritte Frau hat Gewalt erfahren. Das ist wirklich alles, ich weiß gar nicht mehr seit Colin Fernandes, was ich dazu sagen soll. Diese Veröffentlichung vom Spiegel kam, ich habe direkt am nächsten Tag Anrufe gekriegt und ich saß da so mit der Journalistin am Telefon und habe gesagt, ich kann das jetzt gerade gar nicht. Ich weiß nicht, also ich muss da jetzt auch erstmal eine Nacht drüber schlafen. Und sie meinte, ja, ehrlich gesagt, ich auch. Christian Ulm, ich dachte immer, meine Güte, mit dem gehe ich ein Bier trinken, wir treffen uns vielleicht auch auf so einer coolen Party. Also das war mein Gefühl, ne? So. Und dann dachte ich, wenn der das macht, dann ist alles möglich. Und ich finde, es hat sich so ein bisschen gezeigt, diese Wut, die daraus, ne, diese Wut, die daraus entstanden ist, aber auch aus Pellico und diesen ganzen Sachen davor, die macht sich eben auch bei Ikki Mel breit irgendwie, ja, auf eine andere Art und Weise und die sagt natürlich nicht Gewalt gegen Frauen ist blöd, sondern die dreht das alles nochmal um und kriegt deshalb ja auch so viel Aufmerksamkeit, weil die Texte sind also wirklich, ich weiß nicht, habt ihr die schon mal euch angehört? Ja.
Also Giftmord jetzt direkt nicht, aber ich habe mir Ikki Mel Songs angehört und ich merke auch, dass mir der Zugang ein bisschen fehlt musikalisch. Aber Also falls Iggy Mel uns hört, als Gast, glaube ich, wäre sie großartig.
Ja.
Also weil sie ja auch ein gewisses Verständnis für Sozialwissenschaften mitbringt.
Sie macht es halt explizit, ne? Also sie übernimmt es ja quasi aus dem Gangster-Rap, diese ganze frauenfeindliche Sprache und sowas, und dreht es halt um und stellt halt Frauen als handelnde Subjekte dar und nicht als Objekte, die ja verfügbar sein sollen für irgendwelche, für den männlichen Blick irgendwie. Und dann das so explizit zu machen und selbst die krasseste Überspitzung davon kommt immer noch nicht an die Realität heran, wenn man sich jetzt Pellico, Christian Ulm und so anschaut. Dann ist selbst Giftmord immer noch harmlos. Wenn man sich anschaut, was für Gewalt und was an Femiziden einfach so passiert. Und sie macht es aber, sie schleicht da immer drum rum, also dass sie nicht ernsthaft irgendwie ein politisches Manifest verliest oder so. Also das ist immer irgendwie, das ist vor allem selbstbestimmt, das ist sehr, sehr also sie zieht sich die Handlungsmacht auf den Tisch und gibt die auch nicht mehr her und das macht sie unmissverständlich klar. Und das, finde ich, ist bei Le Tigre ganz ähnlich. Wie gesagt, ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe mich nie mit den Texten beschäftigt. Dadurch solche Sachen, wie du jetzt gesagt hast, dass da POCs aus der Frauenbewegung benannt werden, das ist mir entgangen. Aber was da auf der Bühne passiert und was diese Musik ausdrückt, dafür brauche ich gar keinen Text. Das ist also das ist glasklar, diese Haltung, die damit verbunden wird. Und insofern ist es auch schon wieder, also finde ich die Parallele gar nicht schlecht zu Iggy Mel und diesem einfach dieser performativen Art des Feminismus.
Genau, und wir haben die Riot Girls versucht, also was, wenn man als Wissenschaftlerin schon versucht, sowas zu erklären, ist, es wird ja schon peinlich, ne? Aber der kühnische Trick.
Habe ich ja auch gerade gemacht, insofern.
Ja, genau. Also dieser kühnische Trick, dass man so ein Stigma annimmt, das war bei den Riot Girls ja. Das Stigma der Hure und der Schlampe wird angenommen und leicht verfremdet und dann zurückgeschleudert, total laut, ja. Und das finde ich gut. Und das hat die Frauenbewegung und die feministische Öffentlichkeit in Deutschland nicht verstanden. Mhm. Weil auf einmal hatten wir dieses Girly-Phänomen, erinnert ihr euch? Lucy Electric, weil ich ein Mädchen bin. Mhm. Das war eigentlich so domestiziertes Riot Girl. Der ganze feministische Kontext war weg, ne? Ja. Und ich finde, Iggy Mel, also wenn ihr sie einladen würdet, ich würde mich so freuen, würde mir das sofort anhören. Ich bin da eigentlich also richtig dankbar. Ich glaube, dass sie genau in so eine Kerbe schlägt und dass sie super anschlussfähig ist an so eine feministische Wut der jungen Mädchen. Ja, und das gefällt mir so. Und bei denen wird das so zu so einer Frage, magst du den und den Jungen? Also falls sie heterosexuell sind, die Mädchen. Mhm. Und dann erzählen die mir zu Hause, also der versteht Iggy Mel nicht, Mama. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und ich denke mir so, jawohl.
Krass.
Cool. Krass. Der versteht Iggy Mel nicht. Was ist denn das für einer? Der kommt dir überhaupt nicht ins Haus, ne? Ja. Und mein Mann, wer ist Iggy Mel? Und dachte ich auch
so, ja. Ich finde, du hast es ja auch am Anfang Suki erwähnt und ich finde das interessant, weil Suki hatten wir hier zu Gast, auch im Podcast, als Zucchini, also da ging es eher um die Musik, die sie für Kinder auch vor allen Dingen jetzt gerade macht, die ja auch großartig ist und die ja, und wir reden auch darüber, das ist ja nochmal, ne, sehr früh anzufangen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, Suki liegt mir näher in der Art, wie sie Texte macht, weil sie eben nicht diese gewaltvolle Sprache dann mit übernimmt. Ja, trotzdem
bewusst kritisiert das, glaube ich, auch, was Iggy Mel macht.
Suki kritisiert das, genau. Mhm. Ich habe gerade eine sehr, sehr gute Masterarbeit von jemandem gelesen, der kann ich euch schicken. Wir haben beide eine 1-0 gegeben. Ich glaube, der gibt euch, kann ich euch schicken, der die verschiedenen Wellen des feministischen Raps durchgeht. Das ist, glaube ich, es ist super, super geschrieben, großartig, ganz große, richtig gute Diskursanalyse. Genau, Suki würde das, was Iggy Mel macht, kritisieren, aber Iggy Mel erreicht halt die Leute und Suki eben nur einen bestimmten Kreis von sowieso schon Linken. So, das wäre sozusagen so der Unterschied zwischen den beiden und ich glaube, beides hat seine Berechtigung. Was bei Suki aber halt dann ja cool ist, dass sie verstanden hat, okay, dann mache ich jetzt halt Musik für Kinder.
Das finde ich mega gut, Leute.
Dann erreiche ich die schon, bevor sie überhaupt in diesem Rage sind und kann da vielleicht schon und so Grundsteine legen und das ist dann wieder ein Punkt für Suki, habe ich gedacht. Und dann wollte ich noch einmal ganz kurz, weil ich glaube, ich finde es wichtig, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Christian Ulm und Pilikro. Ich glaube, dass wir den auch ernst nehmen müssen. Ja, ne? Weil und es gibt ja eben auch gerade diese unsägliche Dieter Nuhr Sache, in dem er irgendwie Femizide, also Witze über Femizide macht. Und da ist halt Pilikro ja das krasseste Gegenbeispiel für, lern doch erstmal jemanden bekennen, bevor du mit ihm schläfst. Absolut. Und das ist halt, ne? Und Christian Ulm finde ich genau auf dieser anderen Ebene halt krass, weil also es gibt ja irgendwie auch immer so eine Geschichte von Leuten, also wir hier im Berlin-Brandenburger Raum haben das häufiger, Ken Jebsen wäre so ein anderes Beispiel, Leute, die also das war so ein Radiomoderator, der jetzt in so Verschwörungsmythen abgeschruft ist, also dass wir das immer wieder haben, dass wir so Männer haben, die wir als Jugendliche gut fanden, und dann stellt sich später raus, was die uns eigentlich transportiert haben. Und ich glaube, das ist das, was bei Christian Ulm für mich so das Schockierende war, weil ich den ziemlich lange sehr gut fand, schon sehr lange auch nicht mehr, weil ich nämlich gerade dieses Scrubs oder wie ist das?
Ich weiß, was du meinst.
Diese Serie mit Jerks, genau. Jerks. Das fand ich schon nicht mehr gut. Also da habe ich schon gedacht, irgendwas stimmt mit dem nicht. Ja. Oder ich mag das nicht. Aber das, ne, das ist ja sozusagen aber die das, Tat, das die Christian Ulm vorgeworfen wird, ist trotzdem eine andere Tat. So.
Da hast du vollkommen recht. Aber es macht
auch toxische Männlichkeit. Das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Jetzt bin ich wieder
so drastisch, weil wir uns mit dieser Figur identifizieren. Also ist halt kein Till Lindemann oder irgendwie ein bizarrer Rockstar, sondern jemand, der mal Herr Lehmann war. So.
Das ist es. Mhm. Und du hast total recht, das soll man auf keinen Fall irgendwie verquicken. Aus so einer diskursanalytischen Perspektive sind die Einschläge nur so krass. Also wir haben diese Berichterstattung über Pellico, die Scham muss die Seite wechseln. Dann kommt Fernandes und das, was die nach dieser Veröffentlichung anscheinend viele Männer gegoogelt haben, war Colin Fernandes nackt. Ne? So. Ja. Und da irgendwann ist mir das dann auch zu viel, obwohl ich mich für eine sehr gut gelaunte, resiliente Person halte. Und ich glaube, Ekimel nimmt nochmal was anderes auf, nämlich das, wovon wir als Eltern überhaupt keine Ahnung haben. Unsere Töchter und Söhne, die sind eben in dieser digitalen Welt unterwegs. Und was die da alles mitkriegen, da habe ich überhaupt keine Ahnung. Und sehr wahrscheinlich hat Ekimel da eher Einblicke und reagiert dann auch, ne, oder agiert mit ihrer Musik nochmal auf ganz andere Dinge als die, die mich so mitnehmen. Ne? So. Mhm. Also was ich so mitkriege, wenn ich Zeitung lese, so ganz oldschool. Ja. Aber nicht so in diesen ganzen Blasen bin und in diesen ganzen Echokammern und so. Also ich glaube, dass die nochmal anders gewaltvollere Inhalte, Content und sowas bekommen, unsere jugendlichen Töchter. Und deshalb ist es vielleicht cool, wenn die Ekimel hören. Ne?
Ich habe gestern erst gehört, ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, aber irgendwie jedes dritte Mädchen im Alter von vor 11 hat schon mal Sexnachrichten von Männern bekommen. Also so, also es war irgendwie eine extrem hohe Zahl und ein extrem junges Alter. Dann sind wir ja bei dieser ganzen Debatte um Verbot von Social Media für Jugendlichen. Da hatten wir auch eine Folge mit Nina Kollek, die da eher dagegen ist. Und es ist ja dann, also es geht, glaube ich, eher um Regulierung und so. Aber ich finde, was halt so grundsätzlich in dem, was wir sehr lange besprochen haben, ja auch noch mitspielt, was ich vorhin schon ansprechen wollte und jetzt doch nochmal rausholen würde, dass ich glaube, dass es auch noch immer noch so ein Missverständnis bei sehr, sehr vielen Männern vor allen Dingen gibt, darüber, was toxische Männlichkeit eigentlich genau meint. Weil toxische Männlichkeit ist auf jeden Fall das, was Paris Paloma singt, was sich in Gewalt gegen Frauen, gegen andere Menschen, also auch Gewalt gegen Männer und so auswirkt. Aber toxische Männlichkeit ist ja auch Gewalt gegen sich selbst. Also auch eben nicht in diese Emotion hineingehen zu können. Auch das ist ja toxische Männlichkeit. Und das, finde ich, ist bei Christian Ulm nochmal so krass, weil ich glaube, dass der sich selber auch eigentlich ziemlich cool findet. Und dass der, glaube ich, bis heute nicht genau versteht, was das Problem ist, ohne ihn zu kennen. Aber es gibt bisher keine öffentlichen Verlautbarungen von ihm. Es gibt nur den Anwalt. Und offensichtlich versteht er noch immer das Problem nicht. Zumindest gibt er es nicht in der Öffentlichkeit bekannt, dass er es versteht. Wir wissen ja immer nur über Colin Fernandes, wie er sich verhält. Da würde ich sagen, da steckt wieder dieses Ding drin, dass er als Mann offensichtlich nicht gelernt hat, in diese Selbstreflexion zu gehen und zu sagen, ey, das ist doch falsch. So, ja. Und auch, dass ich mich dann, also meine Frau konnte den Artikel ganz lange nicht lesen.
Ja, ich verstehe das.
Und irgendwann hat sie dann gesagt, okay, du siehst ihn doch. Ja. Und das ist dann natürlich, hat sie dann irgendwie sehr getroffen. Und sie hat aber immer gesagt, warum äußert er sich nicht? Und meine Antwort war, ich glaube, weil er gar nicht das Problem versteht. Und ich, das ist ja irgendwie bei ihm dann noch, also bei dieser Form von Männlichkeit ja auch nochmal.
Ich vermute,
und was wir ja auch bei den Pelicot-Tätern ja auch haben, wenn wir hier dieses Buch, das liegt hier irgendwo rum, lesen, Marion Garcia, die ja dann die mit diesen Männern da spricht, die ja auch irgendwie nicht verstehen, was das Problem ist, weil Frauen gehören doch, die Frau gehört doch mir.
So. Genau. Und ich glaube tatsächlich, vielleicht ist das auch bei den Männern, die Elfjährigen was schreiben. Was, ich bin mir nicht sicher. Ich will die jetzt überhaupt nicht irgendwie pathologisieren. Ne? Also wir haben ja diese Ebene, dass man sagen könnte, das sind irgendwie alles Narzissten und deshalb verstehen die das nicht und dann sind sie gefühlskalt und so. Aber wenn wir so ein bisschen soziologisch, hätte ich was gesagt, aber auch moralphilosophisch rahmen mit Kate Manny, glauben die vielleicht, sie haben Anspruch drauf. Die glauben vielleicht einfach, sie haben Anspruch darauf, einen Körper zu beherrschen von ihrer Frau. Er hat ja auch irgendwann mal gesagt, das ist meine Ehefrau und irgendwie sowas. Ne? Da gibt es ja auch solche Diskurse. Oder einen Anspruch darauf, dass ich solche Sachen und E-Mails oder so an Kinder schreibe. Oder ich weiß es nicht. Also es muss ja irgendwo so ein Phantasma der Berechtigung herkommen. Und mir macht das ehrlich gesagt echt Angst. Ne?
Also sie sagt, er hätte gesagt, dass er Lust hatte, Dominanz über sie zu verspüren.
Ja, ja.
Also von ihm wissen wir, er spricht ja nicht öffentlich, aber das ist das, was sie ihm sagt, dass er das ihr gesagt hätte.
Ja.
Bei diesen Textnachrichten von den Männern, da finde ich, aber da müsste man jetzt, glaube ich, nochmal jemanden einladen, der sich wirklich mit so Social Media und Daten auskennt, weil wir wissen ja auch, dass es sehr viele Bots gibt in diesem Social Media Bereich.
Ja.
Und es kann natürlich auch sein, dass es einfach kapitalisiert? Dass es leichter ist, Dinge zu kapitalisieren, wenn du Bots losschickst und Mädchen auf diese Art und Weise erzählst, wie sie sich im Internet zu verhalten haben. So, ja, also dass das auch sein kann, dass das letztendlich die KI ist, die da mit den Mädchen spricht.
Absolut, ja, genau.
Weil jetzt schon die KI anfängt, Gesellschaft geschlechtlich zu ordnen.
Ja.
So. Das ist jetzt wirklich sehr ins Blaue
gesprochen. Da kenne ich mich auch nicht so gut aus, aber das ist total klar. Und dass KI vor allen Dingen dazu benutzt wird, die pornografische Deepfakes zu machen von allen möglichen Leuten. Und also, vielleicht sollten wir das alles rausschneiden. Das gibt so schlechte Laune. Ja. Wir sind so verloren, würde meine Freundin sagen.
Aber was ich lerne und was ich auf jeden Fall auch aus der Folge mitnehme, ist, dass es Räume braucht, an denen Menschen, egal welchen Geschlechts, irgendwie aufgeschlossen werden für die Möglichkeit der Reflexion. Und das ist gar nicht so selbstverständlich. Und da ist das kann der Fußball sein, wenn man damit gut arbeitet, wenn man da irgendwie ein gutes pädagogisches Konzept vielleicht auch hat oder so ein Momentum einfach spürt und merkt, okay, hier sind Leute gerade zugänglich, die sind gerade offen und es gibt hier eine Möglichkeit. Und wenn man dann versucht, diesen Raum ein Stück weit zu weiten und zu sagen, na, lass uns mal nicht nur diese gegebene Folie nehmen, wir spielen jetzt hier dieses Handlungsrepertoire ab, das man hier immer so abspielt, sondern wir schaffen hier mal eine Irritation. Und wir bleiben mal in dieser Emotionalität. Jetzt ist gerade WM, ihr seid alle total aufgeregt. Was macht das denn mit euch? Wie fühlt sich das denn an? Was gibt euch das für Informationen über euren Körper, über euch miteinander? Warum regt ihr euch so auf? Was spürt ihr da? Warum seid ihr gerade wütend? Was spürt ihr, wenn ihr wütend seid? Was wollt ihr dann machen? Wann fallt ihr euch in den Arm? Wann wollt ihr dem Nächsten irgendwie eins überhelfen? Und wie geht man in dieser Situation damit um? Also dieses Gefühle lernen, erkennen lernen, damit umgehen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da könnten eben solche emotionalen Ereignisse, Musik, Fußball, irgendwie total hilfreich sein, Schlüssel sein.
Absolut.
Ich hätte auch noch was Hoffnungsvolles.
Ja, bitte.
Die Ärzte.
Yay.
Das letzte Konzert von denen, auf denen ich war, ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Sie spielen einige ihrer sehr sexistischen Songs eben einfach nicht mehr. Und der Moshpit, der organisiert wurde, das war im Lido in Berlin, relativ klein, der wurde von jungen Frauen organisiert. Die haben entschieden, wer wann wo steht und wie jetzt gepokt wird und so. Und da dachte ich, also da hat sich auch eine Punk-Fanszene zumindest bei diesem Konzert in Berlin-Kreuzberg verändert.
Ach, das freut mich. Also, weil wir haben ja oft andere Beispiele, siehe Dieter Nuhr, ne? Dass die Ärzte dann tatsächlich das nochmal radikalisieren. Und ich muss auch nochmal Roland Kaiser nennen. Ne? Der ist ja auch irgendjemand, der da sehr aufgeschlossen ist. Also es gibt gute Nachrichten. Aber vielleicht doch noch eine etwas ambivalente, was du sagtest, André. Ich finde das auch wichtig, Räume zu schaffen der Reflexion. Und diese Räume sind in der politischen Bildung und auch in der Geschlechterbildung an Schulen, wenn du reingehst und Gruppen machst, einmal vielleicht auch mit Jungs und Mädchen getrennt, da gibt es ja 1000 Konzepte, die wirklich sehr gut sind. Und was wird gestrichen? Ja, also das ist es eben. Ne? Also das ist wirklich so an allen möglichen Ecken und Kanten brennt es und es wird nicht unbedingt besser, wenn man gerade solche Programme einstampft oder so. Deshalb glaube ich, wir haben es auch ein bisschen in der Hand. Man muss sich eben auch da engagieren, wo man ist. Ne? Also für mich ist es so, meine Tochter macht auch Sport. Ich bin da jetzt schon länger im Vorstand aktiv, ne? Versuche die Jugendarbeit zu machen. Und also wir mit uns in unserem Stadtteil, das ist ja auch euer Thema, ne? Oder im Ehrenamt oder so, oder wir in der Lehre. Wir müssen einfach überall so Reflexionsräume schaffen. Und wenn es irgendwie nur 5 Minuten sind und präsent sein und irgendwie auch die Leute da abholen und zugänglich sein und freundlich, einfach mal freundlich sein.
Ja. Ja, und dann kommt schon auch ein sehr guter Ort.
Ja, Sportverein ist super. Ja.
Und dann kommt es auch wieder auf uns an, weil wir Cis-Männer sind halt in diesen Locker-Rooms, in denen dieser Talk stattfindet und dieser Locker-Room-Talk, der findet dort statt. Und dann müssen wir diejenigen sein, die doch widersprechen, weil in dem Fall sind ja nur wir dann da und also in nicht gemischten Lockerrooms sind dann eben nur Männer. Ja. Und dann muss man eben auch Stopp sagen.
Ja, und da kann ich nur sagen, bleibt stark und macht es. Ne? Das ist bestimmt nicht einfach, aber ich glaube, das ist echt notwendig mittlerweile. Antifaschismus ist Handarbeit, ja, und ich glaube Antisexismus auch.
Ja. Ja.
Immer na dann, das ist doch ein schönes Schlusswort.
Antisexismus ist Handarbeit.
Katja, danke, dass du dir Zeit für unseren Podcast genommen hast.
Ja, hat mir Spaß gemacht mit euch. Ja.
Und eigentlich müssen wir jetzt damit enden. André und ich haben ja ein gemeinsames Tippspiel. Ich habe Belgien als Weltmeister getippt. André?
Okay. André, ich Mexiko.
Mexiko. Oh, sehr guter Tipp. Da, glaube ich, bist du auf einem guten Weg.
Ja, die haben bisher immer zu Null gespielt. Also Stand 1. Juli.
Ja. Und Katja?
Frankreich, wie langweilig. Oh, ich fühle mich gerade ganz langweilig. Aber Leute, ich bin echt eher dritte Liga, ne? Also ich bin da mit der Weltmeisterschaft noch nicht so viel zu tun.
Okay, der Podcast kommt am 10. Juli raus. Das heißt, alle Leute werden dann danach irgendwie, wenn sie uns nach dem 19. hören, werden sie wissen, wer von uns, ob jemand von uns getroffen hat.
Ja, stimmt. Super.
Tschüss.
Tschüss.